Dobrze. To świat załatwił. Dokumenty od Dubaju.
Ausgeschlossen. Gerade hier anlässlich der Verleihung des deutsch-französischen Journalistenpreises das Expertenforum Solidarität und Konvergenz, Europas Ausweg aus der Krise. Es begrüßt Sie Martin Koopmann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied Europäischer Dialog Europa politisch denken der Stiftung Genshagen.
Liebe Gäste der Stiftung Genshagen, lieber Herr Kleist, lieber Herr Thieser, ich darf Sie ganz herzlich hier bei uns in der Stiftung Genshagen begrüßen an diesem wunderschönen Sommerabend, der vielleicht viel schöner ist als das Thema, das uns heute beschäftigen wird, heute Abend. Wir begrüßen Sie zum Expertenforum des Deutsch-Französischen Journalistenpreises beziehungsweise anlässlich der Verleihung des Großen Medienpreises an Jürgen Habermas. Das wird morgen in Berlin stattfinden. Heute schon werden wir uns mit dem Thema, mit dem sich auch Jürgen Habermas schon lange beschäftigt, Europa, hier auseinandersetzen. Der Medienpreis und der Journalistenpreis stehen generell für die Idee einer gemeinsamen deutschen und französischen Verantwortung für Europa, für die Europäische Union im Speziellen und letztlich im Grunde für die Idee einer deutsch-französischen Verantwortungsgemeinschaft für Europa. Es gibt einige Fragen, die uns im Augenblick umtreiben, wenn wir an Deutschland, Frankreich und Europa denken. Wie steht es eigentlich beispielsweise um das Konzept gemeinschaftlicher Politik in der Europäischen Union? Und wie halten wir es mit Kernbegriffen, die uns seit Jahrzehnten begleiten, wenn wir über die europäische Integration nachdenken, wie etwa das Wort Integration selbst oder auch Konvergenz oder eben Solidarität in Europa? Wie steht es um die Frage nationaler europäischer Interessen? Wie stehen die eigentlich zueinander? Und letztlich müssen wir wohl heute feststellen, es gibt keine lineare Entwicklung der europäischen Integration. Selbstverständlichkeiten oder vermutete Selbstverständlichkeiten werden in Frage gestellt. Und das Problem ist letztlich, dass offensichtlich gemeinschaftliches und am Kompromiss orientiertes und zugleich gestaltendes Handeln nicht die Politik der Europäischen Union gegenwärtig prägt und selbstkritisch müssen wir als Deutsche sagen, gegenwärtig auch nicht der deutschen Politik. Jürgen Habermas wird morgen den Großen Medienpreis verliehen bekommen. Sein Denken kreist um Begriffe, die gegenwärtig sehr intensiv in unseren Ländern, in Deutschland und Frankreich, aber auch darüber hinaus diskutiert werden, in Europa diskutiert werden. Da wäre etwa das Europa der Bürger, die Rolle der Bürger bei der Gestaltung, bei der Ausgestaltung der europäischen Integration oder der Begriff der offenen Gesellschaft, das Ziel konvergierender nationaler Politik der Mitgliedstaaten. Oder letztlich und last but not least die Rolle von Solidarität für die Zukunft in der Europäischen Union. Und letztlich, wenn es um Habermas geht, müssen wir natürlich reden über die Rolle einer europäischen Öffentlichkeit, über die Frage eines europäischen Kommunikationsraums. Wortungetüme sind das, die aber doch für sehr klare Vorstellungen von dem stehen, was Europa ausmachen sollte, jedenfalls in der Gedankenwelt von Jürgen Habermas. Und beim Kommunikationsraum sind wir schon ganz dicht bei Genshagen und beim Forum heute Abend. Der Titel unserer Veranstaltung lautet Solidarität und Konvergenz, Europas Ausweg aus der Krise? Fragezeichen. Die Stiftung Genshagen ist ein Ort des Dialogs, eine Plattform für Dialog gewissermaßen, aber auch ein Ort der deutsch-französischen Beziehungen und selbstverständlich ein Ort des Weimarer Dreiecks. Und einige von Ihnen werden vielleicht sagen, ja, das Weimarer Dreieck, was ist das eigentlich? Gibt es das heute noch? Natürlich gibt es das Weimarer Dreieck, denn es ist nicht nur ein Ziel der 90er Jahre gewesen, sondern es bedeutet Kooperation, Zusammenarbeit, Kommunikation letztlich vor allem zwischen Deutschland, Frankreich und Polen. Und worum geht es in diesem Dreieck heute, wenn es nicht um Impulse geht? Und aus dem Dreieck haben wir selten genug Impulse bekommen in der letzten Zeit. Es geht natürlich um Vertrauensbildung, miteinander reden, sich besser verstehen, Missverständnisse vermeiden und vielleicht nach Schnittmengen suchen zwischen diesen drei Ländern. Wir sind in Genshagen überzeugt von der Notwendigkeit des Dialogs, der Kommunikation, des Erklärens und Verstehens. Und das verbindet die Stiftung letztlich ganz besonders eng mit dem Deutsch-Französischen Journalistenpreis. Deswegen möchte ich an dieser Stelle kurz Dank sagen an den Deutschlandfunk für die Kooperation heute Abend, die sehr gute Zusammenarbeit in der Vorbereitung. Natürlich auch Danke an den Saarländischen Rundfunk, der die Geschäftsführung des Deutsch-Französischen Journalistenpreises seit Jahren übernommen hat. Und natürlich auch Dank an die Teilnehmerinnen und die Teilnehmer unseres Expertenforums heute Abend, die aus Deutschland, Frankreich und Polen zu uns gekommen sind. Ich darf jetzt Thomas Kleist, den Intendanten des Saarländischen Rundfunks und Vorstandsvorsitzenden des Deutsch-Französischen Journalistenpreises, bitten, ein paar Worte der Begrüßung zu sagen und wünsche uns danach eine interessante Diskussion, die ganz im Sinne unseres morgigen Preisträgers Jürgen Habermas Perspektiven für den Ausweg Europas aus der Krise aufzeigen möge. Vielen Dank. Thomas Kleist, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Kuppmann. Ich will ja nicht gleich mit dem Diskurs beginnen, denn ich würde sagen, das ist ein wunderschönes Thema, wenn wir ein schönes Thema draus machen. Aber das wird das Podium nachher in der Hand haben, mindestens so schön wie das Wetter. Aber Diskurs ist Ihre Sache. Ich habe heute Abend zu begrüßen, was ich sehr gerne mache. Es ist ja gute Tradition, dass wir im Vorfeld des eigentlichen Deutsch-Französischen Journalistenpreises, der Preisverleihung, auch thematisch Punkten und thematische Akzente setzen. Das machen wir gerne mit qualifizierten Partnern. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir heute hier in Genshagen in diesem wunderschönen Ambiente bei Ihnen sein dürfen, um sozusagen den Einstand zu machen für das, was uns dann morgen in Berlin zum Deutsch-Französischen Journalistenpreis erwartet. Der DFJP, Deutsch-Französischer Journalistenpreis, ist ja seit nunmehr 35 Jahren lebender Beweis für das gegenseitige Interesse von Deutschland und Frankreich, gestützt auf die traditionsreiche Achse Paris-Berlin, Berlin-Paris, und als Treiber auch für ein Europa in Frieden und Freiheit und sozialem Wohlstand. Seine Tradition fußt auf Zusammenarbeit, auf Zusammenhalt und zeugt auch von Wertschätzung, Verantwortung, und zwar immer auch für die Menschen. Denn die Menschen müssen wir im Blick haben, diesseits und jenseits der Grenzen. Ja, liebe Gesine Schwan, liebe Herren des Podiums, auch Ihnen von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute uns inspirieren werden im Hinblick schon darauf, was uns morgen dann bei der Preisverleihung im Detail erwartet. Ja, der diesjährige große deutsch-französische Medienpreis geht morgen an den Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas, der uns mit seiner Idee von einem Europa von transnationaler Solidarität und Konvergenz einen Weg weist, den zu gehen, sicherlich Anstrengung, aber auch Anerkennung und dann vielleicht auch am Ende Belohnung bedeuten wird. Manche kritisieren, das sei der Blick des Philosophen und nicht des Ökonomen. Andere sehen aber gerade darin den Schlüssel zur Nachhaltigkeit und berufen sich dabei gerne auch auf den französischen Nationalökonomen Jean Monnet, der ja gesagt haben soll, wenn er nochmals mit der europäischen Einigung zu beginnen hätte, würde er nicht mit der Ökonomie beginnen, sondern mit der Kultur. Wie dem auch sei. Fakt ist, der europäische Einigungsprozess befindet sich in einer regelrechten Sinnkrise, in der leider Nationalisten und Rechtspopulisten wie Brandbeschleuniger wirken. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es nur eine Krise des institutionellen Europas ist oder ob sich auch nicht schon die Menschen oder die Mehrheit der Menschen, der Bevölkerung von der Idee eines vereinten, eines geeinten, eines vereinigten Europas längst verabschiedet hat. Es liegt daher in unser aller Verantwortung, und die Qualitätsmedien, die kommen jetzt ins Spiel, haben daran einen wichtigen Anteil, dass die Fliehkräfte gegenüber den Integrationsmechanismen in Europa nicht die Oberhand gewinnen. Die Annäherungen letzte Woche im Europäischen Rat zur Beteiligung der Flüchtlingskrise sind, ja, ich sag mal, Lichtblicke, vielleicht sogar kleine Leuchtfeuer, nicht mehr, aber auch nicht weniger. In diesem Sinne wünsche ich jetzt eine anregende und angeregte Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich gebe weiter an den Moderator des Abends, Herrn Birke. Bitte schön.
Solidarität und Konvergenz, Europas Ausweg aus der Krise. Herzlich willkommen zum Expertenforum hier auf Schloss Genshagen. Am Mikrofon begrüßt Sie Burkhard Birke. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in Griechenland bei über 45%, in Spanien und Italien bei 34 respektive 33%, in Deutschland bei 6. Mit 436 Euro liegt der Bruttomonatsverdienst in Bulgarien im Schnitt bei nicht einmal einem Zehntel des Verdienstes in Dänemark. Und in Europa wird heftig über Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen gestritten, während täglich Menschen im Mittelmeer ertrinken. Sieht so ein solidarisches Europa aus, könnte man zynisch fragen. Wir erleben in diesen bewegten Tagen und Stunden ein Politdrama zwischen zwei Schwesterparteien, zwischen Koalitionspartnern und auf europäischer Ebene, bei dem vor allem eines immer wieder eingefordert wird: Solidarität. Der Begriff Solidarität ist vom lateinischen solidus abgeleitet, was so viel wie gediegen, fest, echt bedeutet. Solidarität bezeichnet im ethisch-politischen Zusammenhang somit eine Haltung der Verbundenheit mit Ideen und Zielen anderer. Eine Haltung, die auch durch Aktivitäten unterstützt wird. Solidarität drückt darüber hinaus aber auch den Zusammenhalt zwischen gleichgesinnten oder gleichgestellten Individuen und Gruppen und den Einsatz für gemeinsame Werte aus. In Berlin und Brüssel fiel und fällt es dieser Tage offenbar schwer, sich auf gemeinsame Ziele und auf gemeinsames, ja solidarisches Handeln zu verständigen und man könnte sagen, eine Konvergenz herzustellen. Die teils dramatischen Ereignisse der letzten Stunden haben eindrucksvoll unterstrichen, wie wichtig Solidarität und Konvergenz sind, um Auswege aus der Krise zu finden. Entspringt der zwischen CDU und CSU ausgehandelte Kompromiss jetzt dem Solidaritätskonzept? Ich möchte an dieser Stelle ein Zitat von Jürgen Habermas einflechten. Solidarität ist nicht Nächstenliebe. Wer sich solidarisch verhält, nimmt im Vertrauen darauf, dass sich der andere in ähnlichen Situationen ebenso verhalten wird, im langfristigen Eigeninteresse Nachteile in Kauf. Für den Philosophen Jürgen Habermas, der in diesem Jahr mit dem Deutsch-Französischen Medienpreis geehrt wird, führt also der Weg zu einem handlungsfähigeren Europa über mehr Solidarität und Konvergenz. In seiner Sorbonne-Rede am 26. September 2017 hat Emmanuel Macron seinerseits die Idee der Solidarität aufgegriffen und ein Europa der Einheit, der Solidarität und der Souveränität basierend auf den notwendigen nationalen Reformen beschworen. Deutschland hat nun nach langer Regierungsbildung und einigem Zögern geantwortet. Das Ergebnis sind unter anderem die neulich auf Schloss Meseberg getroffenen Vereinbarungen in der Migrationspolitik und über ein EU-Budget, um nur zwei Beispiele zu setzen. Ist das jetzt der Einstieg in ein solidarischeres, bürgernäheres Europa? Kommt der deutsch-französische Motor für Europa wieder in Schwung? Wo stehen wir? Wie viel Solidarität, wie viel Konvergenz brauchen wir? Diese Frage wollen wir hier erörtern und zwar mit Gesine Schwan, Präsidentin und Mitbegründerin der Humboldt-Viadrina Governance Platform in Berlin. Schönen guten Abend. Ja. Aus Frankreich, Paris, Thierry Chopin, Studiendirektor der Fondation Robert Schumann. Schönen guten Abend. Bonsoir. Sebastian Bojcienik, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, Vorsitzender des Weimarer Dreieckprogramms des Polish Institute of International Affairs in Warschau. Herzlich willkommen. Und last not least, Volker Ulrich, rechtspolitischer Sprecher der CSU im Bundestag. Schönen guten Abend. Natürlich wollen wir heute über Solidarität in und für Europa sprechen, aber wie heißt es so schön, wie kann etwas im Großen funktionieren, wenn es im Kleinen schon nicht klappt, zumal das, was sich in Berlin und München dieser Tage abgespielt hat, wegweisend für Europa ist. Deshalb, Gesine Schwan, wie solidarisch oder unsolidarisch war denn das Verhalten der CSU im Migrationsstreit? Haben Sie jetzt Angst, dass trotz des Kompromisses vielleicht doch Europa an der Migrationsfrage zerbrechen könnte?
Also ich hatte nicht den Eindruck, dass bei diesem Streit es um die Solidarität der beiden Parteien, die sich Schwesterparteien nennen, ging, sondern dass die wirklichen Interessen woanders lagen und der Motor, warum es dann zusammenblieb, auch nicht Solidarität war, sondern einfach das Kalkül, dass man zusammen stärker ist als alleine. Also ich glaube, das ist Macht ist noch immer das wichtigste Bindeglied, denke ich, in der Politik und jedenfalls auch da. Und Solidarität, Sie haben am Eingang Definitionen gebracht. In Deutschland, in der öffentlichen Meinung, ist oft Solidarität ja sehr negativ gesehen, weil unter anderem bei diesem Solidus, den Sie erwähnt haben, dieses solide, konstante, auch gemeint ist eine Haftung, eine auch ökonomische Haftung. Und nichts ist in Deutschland mit mehr Schrecken verbunden bei einigen Teilen der Gesellschaft, keineswegs bei allen, als die Haftung für jemand anders. Das heißt, hier ist in der schon mal rein ökonomischen Dimension, die ja einen großen Teil der Diskussion leider ausgemacht hat über Europa, eine Aversion gegen Solidarität zum Common geworden in bestimmten Teilen der Gesellschaft und noch dazu auch im ökonomischen Bereich in einer bestimmten ökonomischen, einer Theorie, die da im Grunde sagte, wenn man anderen hilft, anderen Ländern hilft, solidarisch, dann befördert man nur den sogenannten Moral Hazard. Das heißt, man verführt sie zur Verantwortungslosigkeit, wenn man ihnen hilft. Dahinter stand, dass alle Länder und nicht etwa andere Akteure, sagen wir mal Unternehmen, Banken oder sonst was, die es ja auch noch gibt in einer globalisierten Wirtschaft, dass diese Länder alle tendenziell zur Verantwortungslosigkeit neigen, anders als die Deutschen, die das immer sehr verantwortungsvoll und sehr sparsam und mit ausgeglichenem Budget machen. Und wenn man nun mal fast alleine steht in Europa als verantwortlicher Politiker, dann hat man keine Lust zu haften. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass ich das eher als Karikatur empfinde.
Man wird über diese ökonomischen Aspekte noch sprechen. Ich möchte im Moment noch mal kurz bei der Migration bleiben. Und wir sind ja in der Fußball-Weltmeisterschaft Zeit, den Ball Volker Ulrich zu spielen. Ihre Partei hat ja nun mit dieser harten Linie ja den Koalitionsfrieden, auch den Frieden in Europa riskiert. Wie solidarisch würden Sie denn das Verhalten der CSU bezeichnen in den letzten Tagen Ihrer Partei?
Naja, das Entscheidende ist, dass eine Einigung vollzogen wurde und wir ein Ergebnis haben. Und ja, ich gebe auch zu, dass in den letzten Tagen vielleicht die Haltungsnoten nicht unbedingt die besten waren. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass wir dieses Ergebnis vielleicht auch schon vorher hätten eintüten können. Der Punkt ist aber, dass diesem Streit und dieser Debatte im Prinzip drei ganz reelle Problemansätze zugrunde liegen, die ich noch mal ganz kurz aufzeigen möchte. Zum einen haben wir eine Migration nach Europa über mehrere Routen, über das Mittelmeer, mit einer humanen, menschlichen Tragödie in Bezug auf die Menschen, die mit Booten Europa erreichen wollen, auf Schlepper vertrauen, durch Schlepper ausgenutzt werden und jeden Tag Tote auf dem Mittelmeer. Das sind Bilder, die Europa nicht aushalten kann und nicht aushalten darf. Das ist das eine. Das müssen wir auf alle Fälle unterbinden. Der zweite Punkt ist, wir haben Ankunftsländer in Europa, gerade im Bereich der südlichen und südöstlichen Europas, die Mehrzahl der Flüchtlinge zunächst einmal aufnehmen und registrieren müssten. Was aber im Grunde genommen nicht so fair ist, weil nach den geltenden Dublin-Regeln diese Länder allein zuständig sind für die Durchführung des Asylverfahrens, was sie vielleicht gegebenenfalls überfordert und deswegen auch Hilfe von anderen Staaten notwendig ist. Auch dazu müssen wir zu Lösungen kommen. Und der dritte Aspekt ist in der Tat die sogenannte Binnen- oder Sekundärmigration in Europa, nämlich die Frage, warum und aus welchen Gründen Flüchtlinge, die bereits in anderen europäischen Staaten sind, dort vielleicht auch registriert wurden, dort auch ein Asylverfahren haben, nach Deutschland weiterreisen. Das ist beispielsweise die Frage einer möglichen höheren Bleibeperspektive in Deutschland oder von höheren Asylbewerberleistungen oder weil unser Land einfach als Land der Freiheit attraktiv ist. Aber dann geht es schon um die Frage, wie wir das auch in Europa so gerecht gestalten können, dass jeder Staat den Anteil trägt, den er aus guten Gründen tragen kann und gleichzeitig wir aber auch nicht dazu kommen, dass wir eine ungesteuerte Binnenmigration haben. Und dies zu verhindern, dienen auch die Beschlüsse der letzten Tage. Das heißt, diesem Streit lag zumindest auch eine sachlich begründete Tatsache zugrunde.
Herr Pieczenik, warum trägt Polen nicht den Teil, den es tragen könnte und hat hier Deutschland nicht durch diese ganze Krise zwischen den beiden Unionsparteien Glaubwürdigkeit auf europäischer Ebene und Handlungsfähigkeit verspielt?
Also erstmal war die Krise, die jetzige Krise auch in der deutschen Politik und die europäische Diskussion ein bisschen überraschend für Polen, weil es gibt zurzeit keine Intensivierung der Migrationskrise. Die Situation ist relativ stabil. Natürlich ist es nicht alles gelöst, aber es gibt nichts Vergleichbares mit 2015. Also das ist eine politische Krise, die durch die Situation in Italien verursacht wurde und auch die Diskussion in Deutschland, dass das Problem irgendwie angeheizt hat. Also Polen vertritt praktisch schon seit der früheren Regierung die Position, dass eine bessere Lösung ist eine flexible Solidarität, also mehr Elastizität.
Ist denn Polen dazu bereit?
Wir müssen erstmal definieren, was das genau bedeutet. Also das bedeutet nicht, dass Quotenverteilung funktioniert. Also hier war besonders die jetzige Regierung sehr streng dagegen, gegen diese Lösung. Also was diskutiert wurde, dass wenn einige Länder Migranten und Flüchtlinge einnehmen möchten, das ist okay. Aber andere Länder könnten dazu beitragen, dass zum Beispiel Außengrenzen besser geschützt werden. Und wenn die polnische Bevölkerung sehr skeptisch gegenüber Aufnahme von Flüchtlingen ist, dann ist es besser, den polnischen Beitrag in anderen Bereichen in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel den Schutz von Außengrenzen. Also nach dem Gipfel fühlt sich die polnische Regierung eigentlich bestätigt. Weil das, was Akzent wurde, verschoben auf Schutz von Außengrenzen, auch wenn immer noch sehr viele kontroverse Ideen da sind. Zum Beispiel diese, in Deutschland sagt man jetzt Transitzentren, aber die sollen entlang der EU-Außengrenze entstehen. Aber insgesamt, es geht nicht mehr um Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union, sondern um Schutz, Außenschutz der Grenzen. Das bedeutet, Entschuldigung, noch zwei Sätze. Das bedeutet nicht, dass Polen sich völlig abschottet und an der Diskussion über Flüchtlinge und Migration nicht teilnehmen möchte. Erstens, wir haben eine Diskussion, wie man Opfer von Kriegen von ökonomischen Migranten unterscheidet. Also eine Schlüsselfrage für die ganze EU-Politik. Und außerdem, und das hat auch der Ministerpräsident Morawiecki gesagt, Polen braucht Migration in der Zukunft. Wenn Sie jetzt in Warschau sind, da sehen Sie auch sehr viele Migranten aus Asien zum Beispiel, nicht nur aus der Ukraine.
Vielen Dank. Thierry Chopin, Frankreich ist eigentlich in einer sehr cleveren Position. Es werden immer die Menschenrechte angepriesen, es wird gesagt, wir sind offen für Flüchtlinge, aber dann werden schon seit Jahren per Vereinbarung die Flüchtlinge, die in Montant über die Grenze von Italien rüberkommen, immer postwendend zurückgeschickt. Hat man überhaupt Verständnis in Paris, dass hier in Deutschland so gestritten wurde über etwas, was zwischen Italien und Frankreich schon gang und gäbe scheint?
Merci tout d'abord de votre invitation.
Zu Ihrer Frage, Migrationskrise. Hier möchte ich vielleicht diesen Terminus etwas abändern. Man kann nicht von einer Migrationskrise sprechen, wenn man jetzt die Situation vergleicht von heute mit der, die es 2015 gab. Dann kann man sagen, dass diese Migrationskrise von 2015 eingedämmt wurde. Es gab Probleme. Es gibt eine Sekundarmigration. Die Probleme wurden bereits angedeutet, aber es handelt sich hierbei vielmehr um eine politische Krise. Diese politische Krise hat natürlich auch Anzeichen von einer Krise der Solidarität, aber vor allen Dingen gibt es eine Vertrauenskrise zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Es ist also eine Vertrauenskrise, die sich aus Fragestellungen einzelner Staaten ableitet hinsichtlich der Kapazität, die Außengrenzen oder die Landesgrenzen zu schützen. Es ist auch eine Krise, die auf der Entscheidung der Bundeskanzlerin aus dem Jahre 2015 beruht, also dieses Misstrauen, was in der Nachfolgezeit entstanden ist. Es ist also sehr präsent in der französischen Debatte. Es gibt den Diskurs auf der einen Seite und dann das Handeln auf der anderen. Und es ist in der Tat sehr erstaunlich festzustellen, dass die französische Regierung, und das betrifft auch die Vorgängerregierung, ihre Verpflichtungen nicht eingehalten hat. Das heißt, dass die Verpflichtungen, die eingegangen wurden hinsichtlich der Aufnahme von Migranten, sind nicht erfüllt worden und Asylbewerber ebenfalls. Das heißt, man muss eine kritische Bestandsaufnahme anstellen hinsichtlich der Art und Weise, wie die Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen nachgekommen sind, zu denen sie sich verpflichtet haben. Ich möchte also noch einmal betonen, dass die Krise sehr viel mehr politischer Natur ist und nicht von einer Migrationskrise die Rede sein kann. Das ist ein etwas hysterischer Terminus.
Alles nur Hysterie gesehene Schwan? Oder wie kann man die Vertrauenskrise, von der Thierry Chopin sprach, denn lösen? Durch entschlossenes Handeln? Wie muss man die Migrationsfrage in den Griff bekommen?
Ich glaube, ein tieferes Problem liegt darin, dass wir hier auch wieder, wenn wir von Deutschland, Frankreich, Polen sprechen, von den Vorstellungen der jeweiligen nationalen Regierungen sprechen. Das ist aber überhaupt nicht dasselbe. Am Beispiel Polens, dem ich ja immer wieder gerne zu tun habe und hatte, da ist die Bevölkerung sehr gespalten. Die polnische nationale Regierung ist dagegen, jedenfalls Flüchtlinge aus dem Nahen Osten aufzunehmen. Aber Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, es gibt jedenfalls Arbeitsmigranten aus der Ukraine und auch weiter östlich. Aber zum Beispiel haben 11 große polnische Städte, alle großen im Grunde, Warschau, Krakau, Danzig und so weiter, schon im vorigen Jahr ein Manifest veröffentlicht, dass sie gesagt haben, sie wollen Flüchtlinge aufnehmen. Und auch der Vorsitzende der polnischen Bischofskonferenz hat das gesagt. Und es gibt in der katholischen Kirche und unter katholischen Gemeinden viele Diskussionen darüber. Deswegen ist es sehr gefährlich und dient der Stärkung von nationalen Vorurteilen und auch Ressentiments, wenn wir immer die Länder wie homogene Blöcke betrachten und dann meinen, die jeweiligen nationalen Regierungen repräsentieren auch, was in der Gesellschaft gedacht wird. Dasselbe kann man auch für andere Visegrad-Staaten sagen und das kann man auch natürlich für Deutschland und Frankreich sagen. Und deswegen wäre es wichtig zu gucken, wo liegen denn die Solidaritätspotenziale in Europa? Und ich bin da sehr entschieden, sie liegen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Da sind nämlich viele Solidaritätspotenziale, während dagegen oft hysterisch würde ich nicht sagen, sondern oft hemmungslos aus Machtkalkül polemisiert wird und man alle möglichen Umfragen heranzieht. Und das ist der entscheidende Punkt immer, wonach dann die Leute sich richten. Weil man meint und die nationalen Regierungen Angst haben, dass sie Wähler verlieren oder dass sie die Rechte befördern, wenn sie selbst zu freundlich sind gegenüber Flüchtlingen. Und deswegen befürworte ich sehr stark, eine sehr viel größere Macht den Kommunen zu geben, die diese Machtkalküls überhaupt nicht so haben und ihnen von europäischer Seite eine Unterstützung zu geben, wenn sie sich entscheiden, Flüchtlinge aufzunehmen. Denn da gibt es völlig unabhängig von der Zugehörigkeit der Bürgermeister, die können in Deutschland in der CDU sein oder in der SPD oder bei den Grünen oder wo auch immer, da gibt es durchaus die Potenziale. Und ich glaube außerdem, dass man diesen Wettlauf zwischen den Armen zu Hause und den Armen, die kommen, der ja besteht zum Teil, denn wir haben ja nun auch Diskrepanzen in unseren Gesellschaften überall in Europa, dass man den überwinden kann, indem man verbindet die Entwicklung von Kommunen mit der Integration. Also nicht immer diese besondere Integration, sondern die Kommunen und das auf partizipatorischer Basis für die Bürgerinnen und Bürger.
Da möchte ich direkt mal nachhaken, Herr Ulrich, Kommunen bereit, Flüchtlinge aufzunehmen? Wir hatten das dieser Tage mit dem Flüchtlingsschiff, wo dann der CSU-Innenminister Horst Seehofer gesagt hat, kommt überhaupt nicht in Frage.
Ja, die Frage der Aufnahme von Kontingenten ist eine in nationalen Recht zugewiesene Kompetenz. Das muss man trennen von der Frage, inwieweit die Kommunen selber in ihrer jeweiligen Zuständigkeit für Integration sorgen, für Wohnungen, für Schulen, für Kindergärten, auch für ein gedeihliches Miteinander der Kulturen und der Generationen. Ich glaube, dass die Bewältigung der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 und 2016 gar nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht die Kommunen auch ein pragmatisches Handeln an den Tag gelegt hätten und es viele Ehrenamtliche in die Kommunen gegeben hätte, die angepackt haben. Das war auch ein Stück weit der Kern, dass wir innerhalb kürzester Zeit die große Menge der Flüchtlinge auch in Deutschland bewältigen konnten.
Aber wenn die Kommunen sie erst gar nicht aufnehmen dürfen, wie Herr Seehofer wollte?
Naja, im Jahr 2015 haben wir im Prinzip auch ein Stück weit das geerntet, was im Vorfeld schiefgelaufen ist. Ich will mich nur noch daran erinnern, das UN-Flüchtlingshilfswerk musste die Essensrationen kürzen, weil man dem Flüchtlingshilfswerk zu wenig Geld überwiesen hat. Das war auch europäisches Versagen. Wir hatten kein funktionierendes Dublin-System. Wir hatten eine Außengrenze, die nicht ordnungsgemäß geschützt war. Wir hatten im Jahr 2012, 2013 zu lange zugesehen, dass wir Italien an der Außengrenze Europas zu lange allein gelassen haben mit der Frage der ankommenden Flüchtlinge. Und wenn wir weitergehen, dann müssen wir auch sehen, dass wir zu Recht beklagen, dass die Fahrt von vielen Flüchtlingen über das Mittelmeer todbringend ist. Aber wer redet über die Toten und die Menschen, die in der Wüste sterben, weil sie erst Libyen erreichen wollen? Das heißt, wir brauchen in der Tat einen ganzheitlichen Ansatz, der diese ganzen Themen mit ins Spiel bringt. Die Menschen dürfen sich erst gar nicht auf die Flucht machen.
Das ist das Stichwort, Thierry Chopin, ein ganzheitlicher Einsatz. Es sind ja jetzt Beschlüsse gefasst worden, auch auf dem EU-Gipfel, Stärkung der Außengrenzen. Wir wollen solche Aufnahmezentren möglichst außerhalb Europas gründen. Sehen Sie hier die Basis für wirklich einen Durchbruch zu einer gemeinsamen solidarischen Migrationspolitik und zu einem gemeinsamen Ansatz in der Asylpolitik, die, wie es ja hier mehrfach anklang, Länder wie Italien und Griechenland über Gebühr beansprucht?
Ich denke, es gibt mehrere Dinge.
Ich schließe mich den Ausführungen von Gesine Schwan an. Man muss sich die Aktionsebene anschauen. Bei der Aufnahme von Geflüchteten, da ist das lokale Niveau, die lokale Ebene wirklich sehr wichtig. Und dann gibt es die nationalstaatliche Ebene. Sie ist auch wichtig, vor allen Dingen, wenn wir ein System wie das Dublin-System haben, das natürlich Schwachstellen hat und das dringend reformiert werden muss. Aber die Länder, die sozusagen an den Außengrenzen liegen, müssen zunächst erst einmal selbst die Aufnahme von Geflüchteten bewältigen. Natürlich geht es hier um ein zentrales Thema, das ja auch der Titel unserer Veranstaltung hier ist. Also Reformen oder Renationalisierung. Das heißt, bei der Bewältigung der Migrationsfrage. Und gleichzeitig muss man bei der Analyse ebenfalls mehrere Betrachtungsebenen ansetzen. Es gibt auch die europäische Ebene, die eine verstärkte Europäisierung könnte eine Möglichkeit sein, um die Außengrenzen zu stärken. Warum? Es ist ja so, dass eine der Lehren, die wir aus der Migrationskrise von 2015, 2016 ziehen können, die Tatsache ist, dass die Außengrenzen in Griechenland und in Italien Teil einer gemeinsamen Außengrenze waren, einer gemeinsamen europäischen Außengrenze. Das heißt, das wirft die Frage nach einer gemeinsamen Asylpolitik auf. Es ist ja eine kollektive, eine gemeinsame Herausforderung für Europa. Der Schutz dieser gemeinsamen Außengrenzen ist ja auch ein öffentliches Gut. Und für das müssen wir uns gemeinsam stark machen und nicht jeder für sich. Es ist ja einiges entschieden worden hinsichtlich der Stärkung der Kontrolle an den Außengrenzen. Aber das, was beschlossen wurde, ist doch unzureichend. Nun gibt es auch eine europäische Grenzschutztruppe. Das scheint mir in die richtige Richtung zu gehen. Das heißt, die nationalstaatliche Außengrenze eines EU-Mitgliedslandes, vor allen Dingen, wenn es im Mittelmeerraum liegt, ist in der Wahrheit ein Stück einer gemeinsamen EU-Außengrenze. Und wir haben eine gemeinsame Verantwortung für den Schutz dieser Grenze, und zwar gemeinsam.
Auch betont hatten, gerade bei der Stärkung der Außengrenzen. Jetzt wird ja auch immer so ein Zuckerbrot- und Peitsche-Ansatz ins Spiel gebracht, was die Solidarität anbetrifft, weil man in Polen und in Ungarn und in den Visegrad-Staaten allgemein nicht so bereit war, eben Flüchtlinge aufzunehmen, vor allen Dingen aus islamischen Ländern, hat man gedroht, Regionalhilfen zu kürzen. Ist Solidarität eine Zweibahnstraße oder eine Einbahnstraße?
Also ich finde, dass Drohung mit Kürzungen, Streichung von Unterstützung, die aus viel komplexerer Verträge erfolgt, ist gefährlich, weil man muss sich fragen, was man damit erreicht, ja, am Ende. Erreicht man, dass ein Land, das Vorschläge von anderen akzeptiert, einlenkt und die Regierung versucht, das dann natürlich auch innenpolitisch zu verkaufen, oder dass wir eine andere Reaktion sehen, nämlich Stärkung von europaskeptischen Kräften. Dass jemand von außen hat etwas uns geordnet und wir müssen jetzt diese Anweisungen erfüllen. Ich finde aber, dass wir eigentlich einen breiteren Rahmen für diese ganze Diskussion brauchen. Nämlich, dass das betrifft nicht nur diese Diskussion über Konvergenz von nationalen Interessen und Solidarität sollte irgendwie als Reaktion auf diese Divergenz schon gestaltet werden, sondern dass wir jetzt neue Visionen von, andere Visionen von Europa auf dem Tisch haben.
Ich wollte ja ein bisschen mit diesem Zuckerbrot und Peitsche Geld gegen Flüchtlinge auch ein bisschen auf den zweiten Punkt eben der Solidarität, der immer ganz heftig ja auch diskutiert wurde und wird gerade hier in Deutschland. Wir haben so viele Milliarden nach Griechenland geschoben, diese ganze Frage der finanziellen Solidarität. Gesine Schwan, auf welchen Säulen muss denn dieses solidarische Europa, was Sie auch in einem gemeinsamen Buch mit Verdi-Chef Frank Psirsko unter anderem beschrieben haben, auf welchen Säulen muss denn ein solidarisches Europa ruhen, Ihrer Meinung nach?
Also zum Beispiel erstmal auf der Information, dass wir keine Milliarden nach Griechenland verschoben haben, nicht eine einzige, sondern Milliarden gewonnen haben, um das ganz klar zu machen. Es wurde immer suggeriert, wir haben gehaftet, wir haben aber keine Milliarden verschoben. Also sozusagen die Fakten sind schon mal eine gute Bedingung dafür, dass man sich einigt. Aber der nächste Punkt ist, die Solidarität auch da, genau hinzugucken, was in den Ländern passiert. Ich stimme Ihnen zu. Ich bin gegen negative Sanktionen. Man spricht ja manchmal auch von positiven. Also ich bin für Belohnungen. Und ich glaube, es würde in Polen eine interessante Dynamik auslösen, wenn polnische Städte aus einem europäischen Fonds Unterstützung nicht nur für die Aufnahme von Flüchtlingen, sondern für ihre eigene Entwicklung bekommen könnten. Es ist nicht so leicht, für die PiS-Regierung dagegen zu argumentieren, dass Danzig Geld aus Europa bekommt. Also man muss doch intelligente Mittel und Dynamiken aussehen. Das heißt, das ist der eine Punkt. Aber ich würde da auch sagen, mit Ihrer Solidaritätsfrage, ich stimme mit Herrn Ulrich daran überein, wir brauchen holistische Lösungen. Holistisch heißt einmal, dieses ganze Konzept von den berühmten Ursachen bekämpfen bis zur Aufnahme bei uns. Holistisch heißt auch, nicht irgendein Land first, sondern holistisch für Gesamteuropa. Also wenn holistisch, dann richtig holistisch und nicht nur so ein partiell holistisch. Und hier finde ich es ausgesprochen wichtig, dass man nicht nur betont, wir wollen die Ursachen bekämpfen. Wer sich je mit Entwicklungszusammenarbeit befasst hat, wird sich klar sein darüber, dass das nicht übermorgen geschehen sein wird, dass wir diese Ursachen bekämpft haben. Das heißt, wir werden über die nächsten Jahrzehnte mit Einwanderung und mit Migration und mit Flucht, mit all dem zu rechnen haben. Und wir müssen also mindestens an 5 verschiedenen Bereichen das tun. Ursachenbekämpfung, Hilfe in der konkreten Entwicklungszusammenarbeit, etwa in Nordafrika, ein Management der Asylfragen, das europäisch ist und das transparent ist und das schnell geht. Holland hat das vorgemacht. Und eine, wie ich plädiere, freiwillige, mit positiven Sanktionen, also mit Belohnungen vorgehende Aufnahmen. Und natürlich haben die Nationalstaaten das Recht zu sagen, wer reinkommt. Aber wenn die Nationalstaaten intelligent wären und die Regierung, würden sie sagen, mein Gott, es ist uns doch eine Erleichterung, wenn Kommunen sich darum bewerben, wenn die das haben wollen. Und dann sagen wir etwa in so einer verstärkten Zusammenarbeit oder wie sie jetzt im Grunde ja vorgesehen ist mit den Freiwilligen, dann sagen wir eben, wenn Kommunen Flüchtlinge aufnehmen wollen, dann sagen wir ja, okay, ihr sollt sie aufnehmen. Dann haben sie nicht den Konflikt, sie haben keine Angst vor Marine Le Pen oder vor der AfD, weil das sind ja die Bürger, die das machen wollten. Und das Vertrauen in diese Bürgerinnen und Bürger, finde ich, kann man haben. Also man darf jetzt nicht so tun, als ob man einfach nur die Ursachen bekämpfen wollte, dass es übermorgen geschehen und deswegen können wir hier die Grenzen schließen. Und es ist ja auch der Ton, der die Musik macht. Also wenn ich es richtig gelesen habe, ist in diesem Masterplan, für den ich jetzt ehrlich gesagt nicht die gesamte CSU verantwortlich machen will, obwohl es der Chef der CSU als Chef der CSU offenbar aufgeschrieben hat und nicht als Innenminister, so habe ich es jetzt gelernt, dass man zum Beispiel sagt, diejenigen, die ohne Pass an der Grenze ankommen, sollen es schon mal sehr viel schwerer haben. Also wer sich mit Migration befasst hat, weiß, dass man sehr häufig nicht mit Pass an der Grenze ankommen kann als Flüchtling. Das sind so Pointen oder sogar Abschiebeflüchtlinge in normale Gefängnisse packen. Das heißt, die, die abgeschoben werden sollen, sitzen dann mit Leuten, die irgendwo anscheinend was geklaut haben, um es nur vorsichtig zu sagen. Das sind Einstellungen, die nicht zu vertreten sind mit europäischer Solidarität und auch nicht mit globaler. Man kann nicht europäische Solidarität ohne globale Solidarität üben.
Danke, Frau Schwan. Ich glaube, wir können noch sehr, sehr lange über das Migrationsthema diskutieren. Ich würde jetzt trotzdem auch von den Kommunen und der dadurch natürlich bedingten Bürgernähe ein bisschen noch mal auf die Metaebene zurückkehren. Thierry Chopin, Jean Monnet, wir haben es gehört, hat ja einmal gesagt, wenn ich das Ganze mit der europäischen Einigung noch einmal zu tun hätte, würde ich nicht bei der Wirtschaft anfangen, sondern bei der Kultur.
Das wurde aber schon ein paar Mal dementiert.
Wie dem auch sei. Aber wir haben nun mal jetzt den Binnenmarkt, wir haben die Wirtschafts- und Währungsunion und sie hat ein paar gravierende Mängel. Wie können wir die solidarisch beheben?
Das ist eine question très, très vaste.
Ja, weit gefasste Frage.
Zunächst
denke ich, dass man an die Solidaritätsmechanismen erinnern sollte, die es gibt. Das heißt, dass wir nicht glauben dürfen, dass die Europäische Union nur aus einem Binnenmarkt besteht, der sozusagen als Krönung noch eine gemeinsame Währung für neun Länder, für neun Mitgliedstaaten hat und dass es Solidarität nicht gäbe. Nein, 40 Milliarden Euro pro Jahr, das ist das Budget und die werden verteilt. Es gibt Kohäsionsfonds, das heißt, für die regionale Entwicklung, das heißt, damit einige rückständige Regionen die aufholen können. Und auch das ist ja zur Unterstützung der Bevölkerung gedacht, die in diesen Regionen oftmals in Schwierigkeiten lebt. Auch das ist Solidarität. Für einen Mitgliedstaat ist ja die Teilnahme am europäischen Binnenmarkt natürlich ein gesellschaftliches Engagement und ein Akt der Solidarität auch für das entsprechende Land. Und ein dritter Punkt, den ich erwähnen möchte, ist folgender. Ich habe aufmerksam zugehört, was Gesine Spahn vorhin sagte. Es gibt ja Länder in finanziellen Schwierigkeiten seit 2008, seit 2010. Diese haben doch hunderte Milliarden von Euro bekommen. Und auch das ist ja Solidarität gewesen, die in Gang gesetzt wurde. Man kann jetzt nicht sagen, dass man diesen Ländern nicht geholfen hat. Das sind wichtige Aspekte.
Nun
muss man fragen, ob es ausreicht als Argument, um das, was gegenwärtig zum Thema europäische Solidarität diskutiert wird, zurückzudrängen. Es gibt europäische Solidarität und man bräuchte eine Art europäischen Gesellschaftsvertrag. Ich weiß, das ist sehr französisch, aber es ist klar, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht nur in einem Binnenmarkt leben. Ein Binnenmarkt allein ist nicht genug, um eine Verbindung zu schaffen, um etwas Gemeinsames zu schaffen, zu dem sich alle zugehörig fühlen. Es braucht Solidarität und Zusammenhalt. Und gleichzeitig braucht es auch einen Kampf gegen die Ungleichheiten, die wirklich unerträglich groß geworden sind. Das sowohl innerhalb Europas als auch im Vergleich zu anderen Kontinenten. Natürlich hängt sehr viel von der nationalstaatlichen Ebene ab. Es ist sehr kompliziert mit den sozialen Fragen in Europa. Es ist kompliziert, weil vielleicht nicht jeder Europäer unter dem Begriff Solidarität das Gleiche versteht. Was heißt denn Solidarität? Heißt es Finanztransfer? In Ihrem Land wäre ich mir nicht so sicher, ob das alle so sehen würden. Heißt es Arbeitsmarktmaßnahmen? Heißt es Gleichberechtigung für Männer und Frauen am Arbeitsplatz? Was heißt Solidarität? Wir brauchen wirklich einige Punkte, die wir identifizieren müssen und dann eben auch auf der entsprechenden Ebene, auf der lokalen, der nationalstaatlichen und der europäischen Ebene. Das Subsidiaritätsprinzip ist ja doch ein sehr wichtiges Prinzip und auch Deutschland ist diesen sehr stark verbunden. Das heißt, ohne diese Klärung wird es auch keine Einigung und kein Engagement geben.
Herr Ulrich, hier ist ein Wort gefallen, das, glaube ich, für jeden Unionspolitiker ein rotes Tuch ist, Transferunion. Befürchten Sie jetzt den Einstieg in die Transferunion, auch wenn wir jetzt ein gemeinsames EU-Budget, ein Extra-Budget, wie es Macron und Merkel neulich in Meseberg ins Auge gefasst haben, auf den Weg bringen? Und wenn wir hier Solidaritätsfonds auflegen, eventuell auch um die Arbeitslosigkeit in Griechenland, ich habe es erwähnt, 45% bei den Jugendlichen bekämpfen?
Also ich befürchte jetzt erst einmal keine Transferunion, weil eine Transferunion ein rechtlich verfestigter Mechanismus ist, nach bestimmten Schlüsseln wie Steuerkraft oder Einwohnerzahl permanent Geld innerhalb eines Gemeinwesens umzuverteilen, so wie es beispielsweise der Länderfinanzausgleich in Deutschland war und ist. In Europa geht es um etwas anderes. Wir haben mit dem Binnenmarkt und der Wirtschafts- und Währungsunion und dem Euro ein System geschaffen, das andere europäische Staaten mit dem Euro wie Frankreich, Portugal, Spanien zwar nicht die gleiche staatsrechtliche Souveränität teilen wie wir, aber sie sind wirtschaftspolitisch Inland. Und weil sie Inland sind, haben wir ganz andere Mechanismen auch der volkswirtschaftlichen Konvergenz zwischen den Staaten. Das Problem ist, dass die Volkswirtschaften und auch Teile davon nicht auf dem gleichen Level der Wettbewerbsfähigkeit sind. Im System vor dem Euro hatten sie zwei Möglichkeiten. Sie hatten die Zinspolitik auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Frage der Abwertung der jeweiligen nationalen Währungen. Beides haben sie jetzt nicht mehr. Sie können auch nicht über Gebühr, Renten und Löhne abwerten, weil sie da auch gewisse soziale Schwierigkeiten bekommen, die kein Mensch möchte. Also brauchen sie in der Tat zumindest Maßnahmen, dass sie bei Auftreten von volkswirtschaftlichen Schwierigkeiten, manche sagen auch asymmetrischen Schocks, eine Möglichkeit der Korrektur haben. Und ich meine, eine solche Korrektur muss immer nur anlassbezogen sein, darf nie zu einem permanenten Mechanismus werden. Deswegen sagen wir als Union, wir wollen keine Transferunion, weil das ein permanenter Mechanismus wäre. Aber zum Beispiel, warum legen wir nicht in Europa ein stärkeres Programm auf zur beruflichen Bildung, um jungen Menschen in Spanien und in Griechenland eine bessere Perspektive zu geben und damit auch die Gründe für die hohe Jugendarbeitslosigkeit auch zu beseitigen? Das könnte beispielsweise auch ein Eurozonenbudget leisten. Die Frage, wie wir mit dem Budget der Europäischen Union selbst umgehen, ja, da müssen wir uns die Frage stellen, auch mittel- und langfristig, wie dieses Budget gespeist wird und womit wir mit diesem Budget auch Politik machen. Macron hat in seiner Rede ganz klar gesagt, wir geben fast ein Drittel des Budgets für Agrarfragen aus, aber haben jedes Jahr massive Proteste von französischen Landwirten. Was läuft da schief? Also diese Fragen müssen wir uns auch in Europa stellen. Aber ich glaube, dass in einer Situation, wo der Euroraum wirtschaftlich Inland ist, wir zumindest bei gewissen wirtschaftlichen Problemen auch Korrekturmöglichkeiten brauchen, insbesondere im investiven Bereich. Das wäre wirtschaftlich sinnvoll.
Frau Schwein, ich glaube, Sie haben eben ganz skeptisch geschaut bei dem Wort Transferunion, kommt überhaupt nicht in Frage. Ist für Sie eine Transferunion in Europa ein Muss für ein solidarisches, anderes Europa?
Nein, ich folge dem sehr gerne, was Herr Ulrich gesagt hat, weil der Begriff der Transferunion ist ja ein Kampfbegriff. Der ist ja, hat ja überhaupt keine wirklich realistische Konnotation. Und der ist eigentlich ein Begriff, der nationale Ressentiments mobilisieren soll. Und deswegen distanziere ich mich von dem Begriff genauso wie Herr Ulrich. Die Frage ist, ich nehme das auf und stimme darin auch überein, ein gemeinsamer Währungsraum muss, wenn es unterschiedliche Wirtschaftspotenziale gibt und unterschiedliche, Sie sagen Wettbewerbsfähigkeit, Produktivitäten, was auch immer, muss einen Ausgleich finden. Und hier ist eine andere Dimension der Solidarität genommen. Die Habermas übrigens ja betont. Man kann aus zwei Gründen solidarisch sein, weil man moralisch oder vom Motiv her eben anderen helfen will oder sich gegenseitig dann helfen will Oder weil man sagt, mein wohlverstandenes und eigenes Interesse führt dahin, dass ich mir sage, mir geht's auf die Dauer nur gut, wenn es den anderen auch einigermaßen gut geht. Das ist einfach eine Rationalität, die eigentlich jeder denken könnte. Und wenn man das so meint, dann muss man doch danach schauen, wie wirtschaftliche Diskrepanzen, die zunächst oberflächlich, wenn man so will, in der hohen Arbeitslosigkeit sind, in Klammern, ich bin da der Meinung, dass die Sparpolitik einen riesigen Ursachenanteil hat an dieser hohen Arbeitslosigkeit, Klammer zu, aber wie das zu überwinden ist. Und Macron spricht ja dabei vielleicht auch für Bildungsinvestitionen. Es geht aber auch um Zukunftsinvestitionen. Bildung ist auch Zukunftsinvestitionen, aber in alle möglichen anderen Dingen, digitales Netz und was auch immer, weil man, wenn man solche Investitionen als europäische finanziert und die auch auf Kredit finanziert, weil das nicht, wir, mit der Schuldenbremse können wir das nicht einfach irgendwie aus dem Nähkästchen tun, oder Nähkästchen ist falsch, also aus der Hausschatulle, dass wir das gemeinsam finanzieren, und wenn wir europäische Bürgschaften geben, dann ist das billiger für Spanien, selbst wenn Spanien seine Zinsen allein oder sein zurückbezahlt. Das heißt, durch produktive, wichtige Zukunftsinvestitionen auch die Diskrepanzen, die ökonomischen Diskrepanzen zwischen den Volkswirtschaften überwinden. Das ist einer der Wege.
Innerhalb eines Kerneuropas, Herr Pieczenik, oder Sie sind ja jetzt aus Polen außerhalb des Euroraumes. Sind Sie da auch froh, dass Sie diese ganzen Probleme der Nichtkonvergenz der Wirtschaftspolitik nicht haben?
Also die polnische Perspektive ist schon anders, weil wir der Eurozone nicht angehören. Und ich gehe davon aus, dass innerhalb von den nächsten 10 Jahren wird sich wenig ändern. Wir sind verpflichtet zum Beitritt, aber es gibt kein Datum. Also Datum wählen wir, so wie auch Schweden. Also aus dieser Perspektive, ganz wichtig ist der gemeinsame Markt. Also diese Perspektive ist ein bisschen anders als die französische Perspektive, wo mehr makroökonomische Politik steckt, und das folgt eigentlich aus der Eurozone. Und also für Polen wäre es gut, über Vollendung des Binnenmarkts zu sprechen. Es gibt immer noch sehr viele Barrieren, die wirklich Expansion der europäischen Wirtschaft bremsen. Also diese Debatte kennen Sie auch in Deutschland. Zum Beispiel Dienstleistungen sind hier immer noch ganz streng reguliert. Und aus der polnischen Perspektive sehr beunruhigend sind Versuche, also Konkurrenzfähigkeit von billigeren Ländern auf den gemeinsamen Markt einzuschränken, ein bisschen zu blockieren. Es geht hier zum Beispiel um Minimumlöhne, auch um zum Beispiel die Direktive über die delegierte Mitarbeiter. Aber es gibt mehr Punkte eigentlich. Und aus dieser Perspektive, der Vorschlag von gemeinsamen Budget ist für Polen sehr kontrovers. Vielleicht ist es nicht so wichtig, dass das Budget sehr klein ist, aber dass es einfach entstanden ist als eine Idee. Weil man fragt sich, sind die Ziele des Budgets wirklich so spezifisch für die Eurozone, dass sie nicht für die ganze Europäische Union gelten, zum Beispiel Innovation und Konvergenz? Das ist die Frage. Und noch ein Punkt, man erwartet, dass dieses Budget zu einer politischen Institution wird und wird dazu führen, dass wir am Ende eine Spaltung, eine politische Spaltung zwischen der Eurozone haben und den Nicht-Eurozone-Ländern.
Wichtiges Stichwort, politische Spaltung zwischen Eurozone und den Nicht-Euro-Ländern. Mit Blick auf die Uhr und die Zeit für die Diskussion vielleicht in 2, 3 Sätzen, Thierry Chopin, wie könnte die Lösung eines solidarischen und konvergenteren Europas aussehen? Wo sind die entscheidenden Punkte? Wirklich nur in 2, 3 Sätzen wie eine Schlagzeile.
Encore une question très, très,
ja, ramassée, auch très das court. Ist eine sehr prägnante Frage. Ich denke, dass man zunächst erst einmal eine Gleichung aufstellen muss, die auch in der Vergangenheit gut funktioniert hat, aber die gegenwärtig in der Krise ist und die an ihre Grenzen stößt, in Anbetracht der gegenwärtigen Eurozonenkrise und der Flüchtlingskrise. Diese Gleichung besteht darin zu sagen, dass die Konvergenz bislang entstehen konnte durch gemeinsame Interessen. Das heißt, gemeinsame Interessen schaffen eine gegenseitige Abhängigkeit. Und auf der Grundlage dieser gemeinsamen Interessen und dieser Interdependenz, das ist ja auch die Gleichung von Robert Schumann, entsteht dann sozusagen diese Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten. Das hat in der Vergangenheit so funktioniert und gegenwärtig ist es erstaunlich, festzustellen, dass diese Gleichung heute an ihre Grenzen stößt. Sie stößt an ihre Grenzen, weil der Binnenmarkt und die Eurozone in diesem Bereich funktioniert sie noch mehr oder weniger. Aber wenn es dann an heikle Fragen geht, wie zum Beispiel Migrationsfragen, oder wenn es um andere heikle Themen geht, wie den Kampf gegen den Terrorismus oder Außenpolitik, gemeinsame Verteidigungspolitik, dann geht diese Gleichung nicht mehr auf. Und damit komme ich zu einem weiteren wichtigen Punkt in dem Gedanken von Jürgen Habermas. Die Entscheidungen auf der europäischen Ebene brauchen Legitimation und das kann man heute nicht mehr so tun, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Denn es gibt Themen, die also der Debatte, über die Debatte hinausgehen. Es ist so, dass wir erst einmal anerkennen müssen, dass wir gemeinsame Interessen haben. Und ich bin der Erste, der das unterschreiben würde, dass wir noch gemeinsame Interessen haben, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Und es ist immer sehr überraschend festzustellen, wie introvertiert bestimmte Fragen und Probleme diskutiert werden, wenn man sich die Herausforderungen global anschaut und die von außen auf Europa und die Europäer zukommen. Das ist vielleicht das, was gegenwärtig zählt, dass man über den Zusammenhalt der Europäer und die Solidarität nachdenkt, das heißt über die Fähigkeit, gemeinsam und solidarisch miteinander zu handeln gegenüber dem, was auf Europa zukommt, in Anbetracht der Herausforderungen. Denken wir die Frage des iranischen Atomabkommens, denken wir an Trump, denken wir an das, was in der Ukraine vor sich geht. Es gibt eine Reihe von großen Themen, die uns alle betreffen. Und ich komme aus einem Land, das von terroristischen Attentaten heimgesucht wurde. Und da ist ja die Solidarität sehr instinktiv auch erfolgt und wurde gezeigt. Das heißt, Frankreich hat mit dem, was passiert ist, Solidarität ausgelöst und zum ersten Mal war von der Beistandsklausel die Rede im Zuge der Attentate. Ich denke, dass das die wichtigen Themen von heute sind. Und ich würde, wenn Sie danach noch Zeit geben, auch gerne auf einige Punkte zurückkommen.
Sagt Thierry Chopin, Studiendirektor der Fondation Robert Schumann in Paris, in der Debatte Solidarität und Konvergenz, Europas Ausweg aus der Krise. Wir diskutierten mit Gesine Schwan, Präsidentin und Mitbegründerin der Humboldt-Viadrina Governance Platform Berlin, mit Sebastian Pujczynek, der Vorsitzende des Weimarer Dreieckprogramms des Polish Institute of International Affairs, und mit Volker Ulrich, dem rechtspolitischen Sprecher der CSU im Bundestag. Am Mikrofon Burkhard Birke. So, jetzt sind hier sehr viele Fragen nochmal aufgetaucht. Der Solidaritätsbegriff ist natürlich sehr viel weiter gefasst. Verteidigung, Solidarität in Zeiten des Terrorismus. Herr Ulrich, welche Möglichkeiten sehen Sie da einer verstärkten Zusammenarbeit, wirklich den entscheidenden Atem, die Energie zu geben?
Ich bin zunächst einmal überhaupt froh, dass wir uns in den letzten Jahren darauf verständigt haben, die Datenbanken anzugleichen und überhaupt die Daten in die Datenbanken einzuspeisen. Was nützt einem die beste Verabredung zum gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus, wenn die Daten Einreise, Gefährder, Straftäter nicht entsprechend abgeglichen werden? Da hat Europa jetzt in den letzten Jahren einen großen Schritt nach vorne getan und es ist wichtig, dass wir das haben. Ich glaube auch, dass wir weiterkommen müssen bei der Frage einer gemeinsamen Verantwortung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Beispielsweise im Verteidigungsbereich. Es ist keinem so recht verständlich zu machen, weshalb wir nach wie vor 100 verschiedene Arten von Beschaffungen haben im Bereich der militärischen Ausrüstung und der Beschaffungssysteme. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Europa noch stärker Verantwortung übernimmt in gemeinsamen Missionen. Ein Beispiel ist die Seenotrettungsmission EUNAVFOR Sophia auf dem Mittelmeer, wo fast jede europäische Nation innerhalb der EU auch dabei ist. Und sei es nur durch einen Kommunikationsoffizier, den Estland stellt. Aber sie leisten eben auch einen Beitrag, dass Europa hier solidarisch handelt. Und ich glaube, das wird noch wesentlich wichtiger werden. Vor allem nach einem teilweise Rückzug der Vereinigten Staaten muss sich Europa auch in diesen Fragen stärker emanzipieren. Und da brauchen wir auch die entsprechenden politischen Lösungen. Und die gehen noch durch eine stärkere Kooperation.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Jetzt haben Sie das Wort. Das Vorhaben des Panels war ja zunächst mal hier in dieser ersten Stunde ein paar Themen anzureißen. Wir haben am Schluss über Solidarität in Fragen des Terrorismus, in Kooperationsfragen der Verteidigung, wir haben über Migration, wir haben über Wirtschafts- und Währungsunion, über soziale Kohäsion gesprochen. Ich glaube, das Thema Solidarität ist dermaßen breit angelegt, dass sicher, man könnte hier Stunden diskutieren. Aber jetzt möchte ich Ihnen das Wort geben, dass Sie Ihre Fragen an die Mitglieder unseres Podiums hier richten. Da hinten bitte.
Ja, mein Name ist Demuth, ich bin Kultur- und Politikwissenschaftler und ich möchte ein Motto, was Sie sozusagen dieser ganzen Veranstaltung zugrunde gelegt haben, aufgreifen, nämlich das Zitat von Habermas, beziehungsweise Sie haben Habermas zitiert, dass also Solidarität nicht Nächstenliebe sei. Ich denke, es ist bekannt, dass der Philosoph Habermas die prozedurale Verfahrensweise, und das ist durchaus eine gängige Verfahrensweise, bevorzugt hat gegenüber der materialen. Ich bin der Meinung allerdings, dass ohne, ich würde jetzt nicht sagen Nächstenliebe, sondern Empathie, ohne dieses materiale Moment der Empathie auch keine prozedurale Verfahrensweise sinnvoll erscheint. Und die ganze Diskussion, die ich hier verfolgt habe, läuft ein bisschen auf diese prozedurale Verfahrensweise hinaus, mit dem Endergebnis sogar, dass wenn Empathie so weit in den Hintergrund gedrängt wird, dass sie quasi nie thematisiert wird, am Ende so eine Bunkermentalität entsteht, die, muss ich mal auch mal sagen, den Polen zurechtkommt, die auch der CSU zurechtkommt und die sich durchgesetzt hat, Europa schön solidarisch handeln, aber solidarisch handeln in puncto Abschottung. Frau Schwan, Sie sagen, das dauert Jahrzehnte. Klar dauert das Jahrzehnte, um eine Politik so zu verschieben, dass ein holistisches Konzept durchgesetzt werden kann. Bloß, ich darf die Frage stellen, wie soll ein holistisches Konzept unter neoliberalen wirtschaftspolitischen Konzepten überhaupt durchgesetzt werden.
Danke, das war eine ganz konkrete Frage, ja. Frau Schwan.
Ich stimme Ihnen darin zu, dass die Welle von, ich nenne es neoliberaler Wirtschaftspolitik, eigentlich muss sie neoliberal heißen, das ist aber eine dogmengeschichtliche Sache, dass die eine Kultur der Solidarität unterminiert hat, weil es immer um die eigenen Interessen ging und weil die Institution, die Solidarität herbeiführen kann, der Staat ja durchaus nach Milton Friedman unterminiert werden soll zugunsten des Marktes. Und das stärkt die Starken. Da stimme ich Ihnen daran zu. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Es ist nicht so, dass man nicht trotzdem handeln könnte. Der Unterschied, den Sie machen, Sie bringen Nächstenliebe und Empathie auf eine Ebene und das würde ich nicht machen. Empathie heißt Einfühlungsvermögen, heißt nicht Sympathie und heißt auch nicht Nächstenliebe. Einfühlungsvermögen, denke ich, brauchen wir oder im Kantschen Sinne Gemeinsinn, sich an die Stelle der anderen setzen können, um zu begreifen, wie es eigentlich den anderen geht und dann gegenseitig auch hilfsbereit. Hilfsbereitschaft ist schon ein Punkt, sich zu verhalten. Und ich glaube, dass es durchaus in der Gesellschaft solche Potenziale der Solidarität gibt. Aber die Kultur, die wir der letzten 30, 35 Jahre hatten, hat dem widersprochen. Nur sie hat auch nicht totalitär alles umgewandelt. Das ist nicht der Fall. Und es gibt sogar auch in der Wirtschaft wiederum durchaus das Motiv im wohlverstandenen langfristigen Interesse, nicht nur kurzfristig betrieben betriebswirtschaftlich zu denken. Das wäre ja das, was eine neoliberale Politik nahelegen würde. Also es gibt Handlungsmöglichkeiten, aber nochmal, ich glaube, sie liegt nicht bei den nationalen Regierungen in erster Linie, sondern eher auf der kommunalen Ebene.
Herr Piotrzenik, noch, weil die Bunkermentalität der Polen direkt angesprochen war, wollen Sie dazu noch zwei Worte sagen?
Ich glaube, dass wir eigentlich über Visionen von Solidarität und Visionen von Europa diskutieren müssen, weil das passt eigentlich dazu, was Sie gesagt haben. Ich glaube, dass wir, also diese prozedurale Solidarität kommt aus, sagen wir, der traditionellen alten europäischen Arbeitsteilung, wenn es um Visionen geht. Also die Franzosen waren etatistisch, also eine etatistische Vision von der europäischen Integration. Die Briten waren für freie Märkte verantwortlich und die Deutschen versuchten so irgendwie vermitteln. Und in diesem Dreieck gab es Kompromisse, die von anderen Ländern auch geteilt wurden. Was sich geändert hat zurzeit, ist, dass die Briten sind nicht mehr da mit ihrer Vision und man definiert jetzt diesen Dreieck so. Also Europa, das schützt von Frankreich, die deutsche Vision von eigentlich Marktwirtschaft, sozialer Marktwirtschaft, aber das ist das Akzent auf Konkurrenzfähigkeit der europäischen Wirtschaft ist sehr stark. Und das dritte Element ist, man könnte das sagen, christliches Europa, repräsentiert von Orban und auch Polen. Also sehr identitätsorientiert. Entschuldigung, das ist ein Zitat, ja, eigentlich. Also Identität ist sehr wichtig. Aber man könnte natürlich sagen, dieser neue Dreieck von unterschiedlichen Visionen führt zu Konflikten zwischen Nationen und hat Potenzial, Europa wirklich kaputt zu machen. Weil dieser Vision, es gibt so einen gewissen Trade-off zwischen ihnen. Also Stärkung von einer Vision bedeutet Schwächung von der anderen. Aber was uns eigentlich ein bisschen hoffentlich einstellen sollte, ist, dass man, es ist nicht möglich, diese Vision in Nationen anzupassen, zu Nationen anzupassen. Es gibt sie in Deutschland, es gibt sie in Polen gleichzeitig, aber in unterschiedlichen Proportionen. Und das öffnet Potenzial auf viel Empathie, Solidarität, auch viel Konflikte. Aber die Diskussion wird schon auf einem anderen Niveau stattfinden. Also zwischen vielleicht auch Kommunen, zwischen NGOs, zwischen Gesellschaften. Nicht nur im nationalen Kontext. Ich finde, das ist eine Chance, eine riesige Herausforderung, aber auch Chance.
Das ist ein interessanter Ansatz, der jetzt schon mehrfach anklingt, dass man das Europa der Bürger ein bisschen trennt und näher zusammenbringt, statt das der Regierung. Thierry Chopin, es gab ja auch einen Vorschlag, der jetzt auch in Meseberg aufgegriffen wurde, dass man zum Beispiel die Hälfte der Europaparlamentarier über transnationale Listen wählen sollte. Das war ein ursprünglicher Vorschlag von Macron. Ist das auch eine Möglichkeit, die Bürger Europas vielleicht aneinander näher zu bringen oder sind da die sprachlichen und kulturellen Differenzen doch zu groß? Thierry Schuppe.
Si vous me permettez, j'aimerais quand même rebondir
sur cette idée. Ganz kurz, wenn Sie vraiment très, très important,
en faisant écho à la question.
Auf die Frage einzugehen, die hier im Raum gestellt wurde.
La question de l'identité.
Die Frage der Identität. Da bin ich sehr einverstanden. Ist grundlegend.
Elle est tellement fondamentale,
sie ist so grundlegend, die Frage der Identität.
Elle est fondamentale parce qu'elle est liée
zunächst
erst einmal,
weil sie auch eng mit der Frage der Solidarität verbunden ist.
On ne peut être solidaire, und réellement solidaire,
man kann wirklich nur solidarisch
qu'avec
sein,
ceux avec qui on a le
mit
sentiment
denen,
de partager quelque
mit
chose,
denen man etwas gemeinsam hat oder mit denen man glaubt, etwas Gemeinsames zu teilen, mit denen eine gewisse Nähe, zu denen eine gewisse Nähe besteht.
Und
wenn man das Kriterium jetzt ansetzt, ist ja Solidarität
fast
zu beziffern und das sowohl auf der nationalstaatlichen als auch internationalen Ebene. Das scheint doch sehr überraschend und die Frage der Identität auf europäischer Ebene wird sehr selten diskutiert oder fast gar nicht. Und dabei ist sie doch so grundlegend. Und das schafft eine Lücke Das lässt eine Leerstelle und diese Leerstelle wird besetzt von den Gegnern des europäischen Aufbauwerkes. Das heißt, der Diskurs über Identität wird von populistischen Kräften oder extremistischen politischen Kräften besetzt. In der Tat, es gibt eine Vision. Ich würde jetzt nicht europazentrisch sagen, aber es gibt eine Vision, die auch sehr wichtig ist im Zusammenhang mit der Identität. Aber es gibt keine Antwort, es gibt keine alternativen Visionen zur Frage der Identität. Und solange wir die Frage der Identität nicht geklärt haben, wird es sehr schwer sein, Solidarität überhaupt zu denken zwischen den europäischen Völkern. Und auch die Frage der Umverteilung, des Ausgleiches wird schwer sein, denn warum sollte man denn eigentlich für die anderen bezahlen? Aus welcher Motivation heraus?
Ich stelle mal die andere Frage, die ich Ihnen gestellt habe, hinten an. Aus Fairnessgründen, weil jetzt alle was zu dieser Frage gesagt haben, möchte ich auch Herrn Ulrich die Gelegenheit geben. Aber danach würde ich sagen, sammeln wir mal 2, 3 Fragen und dann können wir vielleicht die Debatte dann nochmal unter anderem Blickwinkel dann aufrollen. Herr Ulrich, dann bitte.
Ich kann vielleicht zunächst einmal was sagen zum Thema transnationale Listen, weil es jetzt gerade angesprochen worden ist. Ich glaube, diese Frage lässt sich nicht trennen von dem Konzept von Souveränität. Im Nationalstaat ist die Souveränität ausgehend von den jeweiligen Staatsbürgern, die ihre nationalstaatliche Ebene legitimieren, während wir in Europa mittlerweile eine doppelte Begründung von Souveränität haben. Wir haben auf der einen Seite die Nationalstaaten selber, die Europäische Union konstituieren, aber wir haben auch die Unionsbürgerschaft und damit die Bürger in Europa, die eine zweite Säule der Legitimität darstellen. Das hat auch Habermas in seinem Aufsatz über die Verfassung von Europa dargestellt, indem er über einen pouvoir constituant mixte gesprochen hat. Also, dass sowohl die Staaten als auch die Bürger dieses Europa darstellen. Und dann kommen wir zur entscheidenden Verfassungsfrage in Europa. Wir müssen nicht nur über die Frage sprechen, welche Befugnisse hat das Europäische Parlament. Also bis heute hat das Europäische Parlament beispielsweise kein eigenes Initiativrecht. Und das ist eine Frage, über die wir sprechen müssen. Aber wir haben neben dem eigenen Initiativrecht auch die Frage, wie ist denn eigentlich der genaue verfassungsrechtliche Zusammenschluss zwischen Rat, Kommission und Parlament? Die Kommission ist einerseits die Hüterin der Verträge, auf der anderen Seite eine Art Quasi-Regierung. Aber die Frage der Exekutivbefugnis in Europa wird gleichzeitig auch vom Rat wahrgenommen. Das heißt, wir müssen in Europa zumindest mittelfristig zu einer Neuordnung der verfassungsmäßigen Rechte zwischen Kommission, Rat und Parlament kommen. Und wenn uns das gelingt, dann können wir natürlich auch die Frage neu stellen, wie muss das Europäische Parlament dann vielleicht als echtes Parlament auch gewählt werden. Und wenn wir die Idee von Habermas folgen, nämlich dass es einen pouvoir constituant mixte gibt, dann kann man ja durchaus auch sagen, dass die eine Hälfte der Abgeordneten über die Nationalstaaten direkt gewählt wird, nach jeweils nationalem Wahlrecht, und die andere Hälfte über transnationale Listen. Das wäre da der europäische Aspekt. Wir haben übrigens bei der Wahl zum Deutschen Bundestag auch 2 verschiedene Wahlsysteme mit Erststimme und Zweitstimme. Das ließe sich auch für Europa durchaus auch gut ansehen. Aber dann müssen wir uns auch die Frage stellen, welche Befugnisse sind wir bereit in Europa, auch als Nationalstaaten, zusätzlich auf die gewählte Vertretung der europäischen Bürger, nämlich das Europäische Parlament, zu übertreten und übertragen und damit auch neue europäische Souveränität zu begründen. Das ist ein langer Prozess, aber ich glaube, er ist wert, dass wir hingehen.
Danke, Herr Ulrich. Hier war eine Frage.
Karl-Heinz Stierle. Ich habe mich lang mit europäischer Literatur beschäftigt und möchte etwas behaupten, und zwar, dass die Solidarität Europas sehr viel größer und intensiver ist, als man das gewöhnlich und oft annimmt. Schon die Begriffe, um die wir hier uns unterhalten, Solidarität, Konvergenz, das sind lateinische Begriffe. Wir denken heute noch in Europa in lateinischen und hinter den lateinischen auch in griechischen Kategorien. Wir haben ein europäisches Recht, das sich unterscheidet, aber das auch konvergent ist. Wir haben eine europäische Wissenschaft, von der überhaupt noch nicht die Rede war und an der Polen genauso teil hat wie Frankreich, wie Italien, wie Spanien und Deutschland. In dieser Welt werden Selbstverständlichkeiten geschaffen, die Bourdieu kulturelles Kapital nennt. Und wir müssen uns klar machen, dass dieses Kapital ein wertvoller europäischer Besitz ist, den wir nach wie vor haben und den wir uns auch nicht wegreden lassen sollen.
Und Ihre Frage?
Meine Frage ist, ob nicht diese Dimension bei den Diskussionen, die hier geführt worden sind, zu stark in den Hintergrund tritt, weil man nur an die letzten 30 Jahre denkt und bei den letzten 30 Jahren in erster Linie nur an Probleme von Markt und Finanzierung, die wichtig sind. Aber das andere scheint mir genauso wichtig zu sein.
Ladies first.
Ich dachte, Sie wollten sammeln, oder?
Ach so, sammeln wir, ja. Noch Fragen direkt dahin? Frau von Oppeln.
Ja, die Diskussion reizt mich dann doch noch mal eine Frage zu stellen. Von Oppeln ist mein Name, Politikwissenschaftlerin. Und auch gerade Sie, Herr Ulrich, Sie haben gerade gesagt, wir müssen über die Kompetenzen des Europäischen Parlaments sprechen. Die Diskussion, die führt doch immer wieder zu der Frage, wie halten wir es mit der nationalen Souveränität und mit der Abgabe nationaler Kompetenzen und mit der Frage der Vertiefung der Europäischen Union. Hat die Politik heute überhaupt den Mut zu einer Vertiefung der europäischen Integration? Das betrifft die Währungsunion genauso wie die Verteidigungspolitik, wie die Flüchtlingspolitik und alles, was man so hört, bis hin zum letzten Gipfel der EU spricht eigentlich dagegen. Und die Frage ist, wir haben in vielen Ländern wirklich, wie schon angesprochen wurde, populistische Tendenzen. Die Politiker haben Angst vor den populistischen Parteien. Und deswegen würde ich eigentlich diese Frage an alle Diskussionsteilnehmer stellen. Wie sieht es denn aus mit dieser Vertiefung der Europäischen Union? Die Zeichen, die ich sehe, die gehen eigentlich in eine andere Richtung. Und darin sehe ich eine große Gefahr und vielleicht noch einen Hinweis. In den nächsten Jahren haben wir Europawahlen und im Moment haben wir eine manifeste Krise der Europäischen Union und keinerlei Perspektiven, wie es weitergehen soll. Und das macht mir persönlich große Sorgen.
Ja, nicht nur Europawahl, sondern sämtliche Institutionen werden neu besetzt. Das heißt Rat, Kommission. Da ist also einiges. Es wird ein Schicksalsjahr. Ich habe Ihre Frage nicht vergessen. Sie sind vorgemerkt gleich. Aber ich glaube, diese beiden Fragen sind so umfangreich, dass wir erstmal hier eine Tour übers Podium machen sollten. Und Frau Schwan, ich würde Sie bitten, anzufangen.
Zwei Antworten. Die erste kurz. Ich finde es gut, weitere Solidaritätspotenziale ausfindig zu machen. Allerdings, die Wissenschaft ist in Europa nach meinem Eindruck nicht so einheitlich, wie man sich das denken könnte. Bis in den Diskurs über die Mathematik hinein, aber schon gar nicht in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Denn da sind es immer wieder noch nationale Diskurse, die um sich kreisen und wir wissen gar nicht genau, was wird denn eigentlich in Frankreich diskutiert. Und der Wirtschaftspolitik ist besonders markant. Da haben wir eine richtig isolationistische deutsche Wirtschaftspolitik und Theorie und fast kein anderes europäisches Land teilt das. Es gibt welche, die die Politik teilen, Niederlande und Finnland, wenn sie konservative Regierungen haben. Aber die Diskussion ist in den anderen Ländern ganz anders. Das heißt, wir sind noch nicht transnational in der wissenschaftlichen Diskussion. Da müssen wir noch mehr tun. Ich habe das bei der Viadrina oft im Blick gehabt. Zu der Position von Sabine von Oppeln. Also ich glaube, Sabine, solange wir in dieser Dichotomie bleiben, entweder national oder europäisch, haben wir keine Chance. Deswegen ja der Versuch, eine dritte Ebene einzuziehen. Denn wenn wir den Kommunen mehr Möglichkeit geben und den Bürgern nicht irgendwie in einer völlig flauen Bürgerpartizipation, sondern kommunal organisiert, und wenn die sich vernetzen, dann ist das auch eine europäische Integration. Und zwar eine, die viel mehr zusammenhält als traditionelle irgendwelche Verträge zwischen Nationen. Und dieser Versuch, einfach immer wieder über diese nationalen Institutionen zu gehen oder diese Souveränität, wird zu nichts führen. Davon bin ich überzeugt. Wenn es auf der Ebene der Gesellschaft sehr viel mehr Vernetzung und transnationale Beziehungen gibt, und das betrifft dann die Klimapolitik, die Energiepolitik, wir haben damit ja mit Polen Erfahrung, die sind ja zum Teil ganz anders auf der kommunalen Ebene als auf der nationalen Ebene. Wenn wir da gesellschaftliche Vernetzung haben, kommen wir weiter. Im Übrigen ist es ja auch eine Frage der gesellschaftlichen Vernetzung gewesen, die Staatenbildung. Also das ist kein singulärer Prozess. Wir haben auch die Nationalstaaten durch Vernetzung auf der gesellschaftlichen Ebene, Kommunikationsvernetzung und so weiter zustande bekommen. Und deswegen möchte ich herzlich darum bitten, nicht immer nur in der Dichotomie, was kommt nach Brüssel oder was kommt in die Hauptstädte zu denken.
Herr Pjuczenik?
Vielleicht erstmal die Frage über die Vertiefung der europäischen Integration. Mit welchen Methoden sollte man das entwickeln, kontinuieren? Ich würde sagen hier, und vielleicht das könnte man sagen, Paraphrase von Mario Draghi, berühmten Wort, whatever takes. Also ich würde versuchen, auf der nationalen Zwischenstaaten Initiativen unterstützen, aber auch auf der kommunalen Ebene, whatever takes. Also wir müssen versuchen, die europäische Integration auf den Bereichen voranbringen, wo es ein öffentliches Gut produziert, wo es einen Nutzen gibt. Und natürlich gibt es hier sofort ein Dilemma. Wenn sich zum Beispiel einige Staaten zusammenschließen und in einem Bereich ihre Kooperation vertiefen, dann fühlen sich andere so ein bisschen beunruhigt. Was das bedeutet, vielleicht wird das uns kosten. Also hier müssen wir einige Prinzipien vielleicht noch klarer machen, als das in den Verträgen steht. Nämlich, dass diese Kreise, unterschiedliche Kreise geöffnet sind und der Griff ist von außen. Also nicht die Insiders entscheiden, wer möchte rein, sondern das ist die Entscheidung von den anderen Ländern. Wann und zu welchem Zeitpunkt dürfen sie rein? Also diese flexible Struktur gibt uns wirklich eine gute Chance, die in der europäischen Integration nicht nur Leaders zu haben, weil das stärkt zentrifugale Kräfte, sondern einige Länder werden Champions in einem Bereich und, sagen wir, eher ausgeschlossen Outsiders in anderen Bereichen. Das kreiert eine flexible und antifragile, wie man jetzt manchmal sagt, Struktur der Europäischen Union. Also ich bin eigentlich überzeugt, dass da drin stecken ziemlich viele Chancen. Und der dritte Punkt, die dritte Vorbedingung. Man sollte aufpassen, dass diese neue Ideen keine negative Effekten für andere Mitglieder bedeuten. Weil das könnte sofort Spaltungen und Konflikte verursachen. Und ein kurzes Kommentar zu Ihrer Frage. Wir brauchen so eine Diskussion und wir brauchen diese Diskussion auch auf der Ebene von Universitäten. Ich komme auch aus diesem Bereich von der Wissenschaft und ich habe den Eindruck, wenn wir zum Beispiel unter den Erasmus-Studenten einen sehr intensiven Austausch haben, da ist zwischen den Wissenschaftlern immer noch das nicht so intensiv. Also die Aufenthalte sind nicht so langfristig, eher kurzfristig. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir mit unseren französischen Kollegen immer noch darum streiten, wer hatte die erste geschriebene Verfassung in Europa, Polen oder Frankreich. Ja? Also es gibt bestimmt viel Raum hier für Politik in diesem Bereich.
Thierry Chopin, wer hatte die erste Verfassung geschrieben?
Vous savez, avec le nom que je porte,
ist es immer sehr schwierig, eine Entscheidung im Zusammenhang mit Polen und Frankreich zu treffen. Ja, aber ich kann vielleicht ganz kurz auf die Bemerkung des Fragenden vorhin eingehen. Die Frage der Kultur, die ist ja sehr wichtig. Und auch die Frage, ob nun Jean Monnet recht hatte oder ob es eine Legende ist, dass er Europa wieder auf der Grundlage der Kultur aufbauen möchte. Auf jeden Fall ist es Kultur ein wichtiger Bestandteil für Europa. Es ist wichtig, dass wir die Betonung legen auf das, was ich einen einigenden Rahmen nennen würde, legen. Das heißt, auf etwas, das die Europäer miteinander verbindet. Historisch betrachtet gibt es ja eine Reihe von europäischen Momenten in der Geschichte. Es gab also nationalstaatliche Momente, aber es gab auch sehr häufig eine europäische Dimension, der Feudalismus zum Beispiel. Das, die Aufklärung. Die Aufklärung natürlich gab es nicht nur in meinem Land, sondern auch in Deutschland. Es gibt auch eine italienische und spanische Aufklärung. Und man kann die Beispiele noch weiter fortsetzen. Die Renaissance, auch der Barock. Es gibt ja den Barock von Rom nach Prag und damit schlage ich die Brücke zu Mittel- und Osteuropa. Ich denke, dass all diese Elemente etwas beinhalten, das wir unseren Kindern aber nicht beibringen. Das heißt, in Frankreich wird Voltaire gelehrt, Rousseau, Montesquieu, die Aufklärung, die französische, aber Kant kommt dann frühestens im Alter von 18 Jahren ins Spiel, wenn man Philosophie unterrichtet, obwohl es doch so grundlegend ist. Das heißt, wenn wir nicht mal in der Lage sind, diese Referenzen, die doch so grundlegend sind für uns, die uns ausmachen, die die Einzigartigkeit der europäischen Kultur ausmachen, wenn wir das nicht vermitteln, dann ist natürlich die Gefahr der Fragmentierung groß und auch die Gefahr des Auseinanderdriftens und des Zerfalls des europäischen Projektes. Es geht um Europa. Und die Organisation ist natürlich auf nationalstaatlicher Ebene vorrangig geregelt. Aber man darf nicht diesen verbindenden, diesen einigenden Rahmen vernachlässigen und vergessen. Zur zweiten Frage, die hier gestellt wurde, die Frage der Souveränität. Es geht ja nicht vorrangig um die Frage, eine Wiederbelebung des europäischen Projektes, ja oder nein. Es geht sehr viel mehr um drei Optionen. Drei Szenarien liegen auf dem Tisch. Das erste Szenario, das ist die Gefahr sozusagen der nationalen oder nationalistischen Abschottung. Das ist ein Risiko. Wir haben jetzt nicht die Zeit, die einzelnen Elemente herauszuarbeiten. Das heißt, es ist, wir haben die Gefahr, dass wir zu dem Europa von vorher zurückkehren. Diese Gefahr besteht. Und das heißt, Rückkehr zur politischen Spaltung. Und diese europäische Einigung hat ja verschiedene Unterschiede gar nicht unbedingt ausmerzen können, sondern hat dazu geführt, dass wir uns zivilisierter miteinander ins Benehmen setzen. Allerdings sind die Unterschiede nicht ausgemerzt. Das ist also eine erste Gefahr, ein erstes Szenario. Nun das zweite. Für sehr viele Europäer ist dieses Szenario sehr verlockend, der gegenwärtige Status quo. Wir haben sicherlich gegenwärtig eine Eurozonenkrise. Aber die Geschichte hat uns gezeigt, dass politische Systeme zusammengebrochen sind, weil sie Angst hatten, sich zu reformieren. Hier würde ich zur Vorsicht raten. Und es ist auch hier eine Nachricht an Deutschland, eine Botschaft an Deutschland. Und nun drittes Szenario, eine Neubegründung des Europas, des europäischen Projektes. Und das auf der Grundlage eines intellektuellen und politischen Ansatzes. Also man braucht eine Vision zunächst erst einmal, eine Vision. Und ich bin sehr einverstanden mit dem, was Sie vorhin sagten, Sebastian. Es ist so gewesen, dass Konvergenz und ein stärkeres Zusammenrücken um ein gemeinsames Ziel herum immer schon stattgefunden hat. Diese nationalstaatliche Vision muss sozusagen ausgeweitet werden und es darf nicht dazu kommen, dass diese heterogenen Ansichten, die natürlich existieren, eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Interesse in den Hintergrund treten lassen. Es gibt ja nationalstaatliche Interessen in Polen, in Ungarn, in Großbritannien und die Visionen ändern sich, sie sind dynamisch. Wir müssen ganz klar intellektuell analysieren und die verschiedenen Lesarten der Politik, die gegenwärtig stattfindet, interpretieren. Wir brauchen wirklich alle Analysen, um die Möglichkeiten eines Kompromisses auszuloten. Also alles muss in dieses Europa. Solidarität, Identität, Solidarität. Und wir müssen in der Tat sozusagen weg von dieser Dichotomie weg, nationalstaatlich oder europäisch. Ich denke, dass es eher um Komplementarität geht. Das heißt, Souveränität ist ja eine Ausübung von staatlicher Gewalt. Und in Anbetracht der gegenwärtigen Herausforderungen im Inneren und auch außerhalb von Europa, außerhalb der Europäischen Union, ist diese öffentliche Politik sowohl nationalstaatlich gefordert als auch auf der europäischen Ebene. Ich denke, die beiden widersprechen sich nicht und das sollten wir im Blick behalten.
Frau Goldrich, kein Widerspruch zwischen nationaler Souveränität und Vertiefung, das heißt Abgabe von Souveränität bei Thierry Chopin. Wie sehen Sie das?
Da könnte ich gleich auf die zweite Frage zurückkommen. Ich glaube, dass wir mittlerweile längst einen europäischen Weg der geteilten Souveränität eingeschlagen haben und dass es überhaupt die Konzeption der geteilten Souveränität war, welche die europäischen Errungenschaften der letzten 25 Jahre erst ermöglicht haben. Wenn man sich ansieht, in welcher rechtlichen Verfasstheit und welchem Grad der Integration Europa noch in den letzten 80er Jahren war und wir überhaupt begonnen haben mit der einheitlichen europäischen Akte über den Vertrag von Maastricht, den Vertrag von Nizza und den Vertrag von Lissabon, eine Tiefe der Integration erreicht haben, die eigentlich man sich auch gegen Ende der 80er Jahre niemals vorgestellt hätte, dann wird daraus deutlich, dass es gerade dieses Konzept der geteilten Souveränität war und auch von mutigen Entscheidungen, um das heutige Ergebnis zu erreichen. Wir haben in der Tat diese Entwicklung ergänzt, gerade weil auch nationale Mehrheiten in vielen Staaten gefehlt haben, durch das Konzept der intergouvernementalen Absprachen. Insbesondere im Bereich der Euro-Rettung sind ja Entscheidungen nicht allein durch europäische Institutionen getroffen worden, sondern durch die Zusammenarbeit von nationalen Regierungen, eigentlich auf Grundlage allgemeiner völkerrechtlicher Normen, die dann ergänzt worden sind durch die Zustimmung nationaler Parlamente. Und wir müssen jetzt in Europa in den nächsten Jahren versuchen, das Regime der intergouvernementalen Absprachen mit einer weiteren europäischen Integration in Übereinstimmung zu bringen. Das wird nicht leicht, weil es von uns auch den Mut verlangt, eine klare Vision von Europa zu entwerfen, für verschiedene Politikbereiche auch zu definieren, was soll Europa regeln und welche Kompetenzen hat Europa. Ich glaube, dass wir, um ein Beispiel zu sagen, auf der einen Seite viel zu wenig vorgeben, in welche Richtungen sich beispielsweise nationale Energiemärkte oder Sozialversicherungen bewegen sollen. Und auf der anderen Seite regeln wir sehr detailliert im wirtschaftsrechtlichen Bereich die Vorgaben, die uns fast an den Rand der Verzweiflung bringen. Ich sage nur mal Datenschutzgrundverordnung oder so. Also da haben wir eine fehlende Balance. Und da müssen wir durch die Überlegung, wie können wir durch mutige europäische Schritte, gerade im Bereich Verteidigung, Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, zu einem besseren auch Verfasstheit, Institutionen, große Frage, zu einer besseren Abstimmung kommen. Und ich glaube, dass am Ende, selbst wenn die populistische Herausforderung sowohl im Süden Europas eher durch linkspopulistische Gruppierungen, die wirtschaftliche Frage in den Mittelpunkt stellen, als auch im Norden Europas durch populistische Vereinigungen der rechten Seite, die eher die Identitätsfrage in den Vordergrund stellen, trotz dieser Herausforderungen, wird am Ende des Tages, glaube ich, auch vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Welt der Mut auch belohnt werden. Der Mut zur europäischen Einigung wird belohnt werden, wenn man ein klares Ziel und eine klare Haltung hat. Das ist eine Führungsaufgabe der Politik, letztendlich. Die Politik muss auch ihre Konzepte den Bürgern mutig vorstellen. Und dann, wenn man hinter etwas steht und etwas glaubt, glaube ich, kann man langfristig das Vertrauen bekommen. Und darf ich noch einen Satz zu Ihnen sagen zum Thema kulturelles Kapital? Ich finde das auch eine ganz spannende Dimension, die aber schwer zu fassen ist. Warum gibt es denn die Begriffe Solidarität und Konvergenz? Ja, weil das Lateinische jahrhundertelang die Lingua Franca war, weil man es eben nur im Lateinisch unterhalten konnte. Und selbst der Bayer und der Sachse sich nicht verstanden haben vor 300 Jahren, weil die Dialekte so verschieden waren. Also ist doch die Frage, wie können wir auf der einen Seite eine neue Lingua Franca kreieren? Das ist meistens das Englische, weil mittlerweile auch in der EU nach dem Austritt Großbritanniens kein Mitgliedstaat mehr richtig Englisch spricht. Also spricht jeder Englisch gleich schlecht. Also hat jeder die gleichen Wettbewerbsbedingungen und man kann sich auf dieser Basis verständigen. Aber manche Nuancen werden eben auch nur in der Muttersprache wirklich deutlich. Und das macht es auch manchmal so schwierig in Europa, dass man die Debatten national nur verstehen kann, wenn man auch die Nuancen der Muttersprache kennt und damit auch die kleinen Bedeutungsunterschiede. Und da müssen wir auch den Mut haben, dem anderen besser zu hören, vielleicht auch wieder stärker den Mut haben, auch den Fremdsprachenunterricht des Nachbarns stärker in den Vordergrund zu stellen. Ist doch nicht schön, dass heutzutage viel weniger junge Deutsche Französisch lernen als noch vor 20 oder 30 Jahren. Es ist nicht schön, dass viel zu wenig Deutsche Polnisch lernen oder Tschechisch, weil ja die slawischen Sprachen so schwierig sind. Ich glaube, wir brauchen den Mut zur Spracherziehung, um sich gegenseitig zu verstehen, nicht nur Englisch. Und dann kann es auch klappen. Und es gibt nämlich auch eine Dimension hinter der Verständigungsschwierigkeit. Und darauf sollten wir als Europäer hinarbeiten.
Die Vielfalt, die Diversität auch bei den Sprachen. Die Dame hinten in der zweiten Reihe, wenn Sie...
Simone Luc Hildebrandt, Französisch- und Politiklehrerin in Rente. Ich freue mich, dass Sie das Sprachenlernen unterstützen wollen. Also ich würde Sie gerne beim Wort nehmen. Da ist viel zu tun. Aber ich würde ganz gerne noch mal an den Anfang der Diskussion zurückkommen. Und leider Gottes doch noch mal auf die augenblickliche hysterische Krise um die Migration. Vor ungefähr einem Jahr hat auch die Stiftung Genshagen in einem anderen Rahmen, aber mit dem Weimarer Dreieck diskutiert. Und es wurde uns eigentlich sehr deutlich von einem deutschen Kollegen, ich kann seinen Namen nicht mehr sagen, aber von einem deutschen Kollegen dargestellt, was eigentlich in Griechenland und in Italien eigentlich notwendig wäre, dass man sich auch bereit erklärt hatte, entsprechende Kräfte dorthin zu senden, damit eben die Registrierung von Flüchtlingen schneller vorangeht und damit sie effektiver vorangeht. Und er hat sehr deutlich ausgewiesen, dass eben zum Beispiel diese angekündigten Kontingente dort nie angekommen sind. Und neulich habe ich in der Zeitung gelesen, dass sie auch heute immer noch nicht angekommen sind. Italien hat sich darauf berufen und hat gesagt, wir können einfach nicht mehr. Jetzt haben wir dort eine rechte Regierung. Aber sie haben auf jeden Fall festgestellt, das, was man ihnen versprochen hatte an Unterstützung, ist nicht gekommen. Und ich frage nun, wie lässt sich erklären, wenn man 1, 2, vielleicht auch sogar 3 Jahre darüber spricht, ständig irgendwo jemanden hinzuschicken, beziehungsweise Personal hinzuschicken, dass dort Hilfe geleistet wird. Warum kommt das nicht an? Woran liegt das?
Also die Ineffizienz auf europäischer Ebene, der Herr hier hat auch eine Frage. Wir bündeln noch mal ein bisschen.
Dankeschön. Mein Name ist Konert. Ich habe 2 Fragen. Eine an Frau Professor Schwan. Der Gedanke, die Kommunen mehr in das politische Geschäft zu bringen, finde ich genial. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir ja einen Ausschuss der Regionen haben, wo ein intensiver Austausch zumindest zwischen den Regionen in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat. Die Presse hat das leider nicht so wahrgenommen oder die Öffentlichkeit. Aber ich war da beteiligt über das Land Brandenburg in diesem Prozess. Und da hat sich Europa tatsächlich schon enorm geändert. Nur hat es noch leider keinen Einfluss gehabt auf die nationale Ebene. Die Frage ist, ob man diesen Ausschuss der Region, der nur beratenden Charakter hat in Brüssel, ob man dem nicht einen anderen Rechtsstatus geben sollte. Das Zweite ist, die Eurozone kommt mir ein bisschen in der Diskussion zu kurz. Seit 2005 gibt es eben keine Konvergenz im Euroraum, sondern eine Divergenz. Das lag auch an den Reformen unter Gerhard Schröder, dass wir uns, dass praktisch für die Deutschen der Euro real abgewertet wurde. Wir hatten da dann geldmäßig einen Wettbewerbsvorteil von bis zu 30%. Und selbst in den letzten Jahren, wo unsere Reallöhne gestiegen sind, ist es immer noch 20%. Und das sollte kompensiert werden durch das sogenannte europäische Semester, durch die Kommission. Da sollte ursprünglich nicht nur das Budgetdefizit bestraft werden durch die Kommission von mehr als 3%, sondern auch Defizite und Überschüsse in der Außenhandelsbilanz. Was nie passiert ist, Herr Schäuble hat dann die Grenze von 3% auf 6% politisch setzen lassen. Wir haben jetzt 8% Überschuss. Das ist ein Milliardenbetrag, der ist doppelt so hoch wie der chinesische. Und
die Frage jetzt?
Und, bitte. Ja, die Frage. Nee, die,
stimmen Sie mir darin zu, dass.
Ja. Die OECD, der IWF, auch die Kommission in ihren Entwürfen, Berichtsentwürfen, hat die Deutschen immer kritisiert. In den Endentwürfen der Kommission ist das immer gestrichen worden, wahrscheinlich durch das Bundesfinanzministerium. Die Frage ist, ist das Verhalten des Festhaltens an einer schwarzen Null, statt eine expansivere Fiskalpolitik zu betreiben oder eine aktive Einkommenspolitik in Deutschland zu betreiben, um eben eine Aufwertung des deutschen Euros zu erreichen? Weil das alles nicht passiert ist, ist das nicht eine Entsolidarisierung, die die Deutschen innerhalb Europas gezeigt haben?
Ich würde die Frage vielleicht mal direkt an unseren polnischen Vertreter weiterreichen, Herr Pjotrzenik.
Okay. Also die Frage über die Eurozone. Also Deutschland hat eigentlich jetzt eine Wahl. Entweder werden weiter solche Überschüsse im Handel gemacht, und sie müssen dann irgendwo investiert werden, ja, als Kapital. Und das macht Deutschland sehr empfindlich auch. Weil wenn man kumuliert, sammelt all diese Leistungsbilanzüberschüsse und man sucht eigentlich diese Investition in der ganzen Welt, sieht man, dass das nicht so ganz effektiv war. Verluste waren sehr, sehr hoch. Dazu kommen noch politische Risiken, weil Donald Trump kritisiert Deutschland vor allem wegen Überschüsse. Und der Angriff geht die Richtung Überschüsse, aber auch Ausgaben für Verteidigungspolitik. Also aus der amerikanischen Perspektive macht das eigentlich das Kritisieren von Deutschland ziemlich einfach. Und natürlich, man fragt sich jetzt, wäre es vielleicht doch besser, die Investitionen in Deutschland zu erhöhen und oder auch Löhne und dadurch auch das Leistungsbilanzdefizit zu schränken. Ich finde, Überschuss zu schränken. Ich finde, das ist ein guter Weg und eigentlich Frankreich hier ist ein gutes Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Investitionen in Frankreich guckt, sogar in der Krise, und diese Krise dauerte eigentlich mehr als eine Dekade, hatte Frankreich höhere Investitionen als Deutschland, immerhin. Und man, natürlich muss man sich aus der deutschen Perspektive fragen, was bedeutet das in der Zukunft. Weil dadurch verspielt Deutschland auch seine Chancen in der Globalisierung als eine Exportwirtschaft, als eine Wirtschaft von modernen Technologien. Und all diese Krisen, die wir jetzt in der deutschen Wirtschaft sehen, zum Beispiel auch Volkswagen-Skandal, sind für mich Ergänzungen von dem Überschuss. Natürlich gibt es hier so gewisse Abkürzungen, aber ein Gesamtbild passt. Also es ist jetzt Zeit für Deutschland, wirklich daran zu denken, diese Politik zu korrigieren, weil das nicht nur wirtschaftlich Nachteile bringt, sondern politisch auch die Eurozone sprengen könnte, aber auch die transatlantische Community. Und aus der polnischen Perspektive, der letzte Punkt ist besonders gefährlich.
Volker Ulrich, Sie haben ja heute gerade das Budget verabschiedet und wir haben eine schwarze Null. Wir hatten letztes Jahr 36 Milliarden Haushaltsüberschuss bei Bund, Ländern und Gemeinden. Warum müssen wir so sparen? Warum machen wir nicht keynesianische Politik, investieren mal kräftig? Sie könnten das doch ändern. Wenn jeder das deutsche Modell praktizieren würde mit Export, Riesenexportüberschuss von 250 Milliarden fast im vergangenen Jahr und Haushaltsüberschuss, ja irgendwo ist ja ein Nullsummenspiel. Irgendwo müssen ja die Überschüsse das Defizit verursachen.
Also ich glaube, dass es grundsätzlich vom Prinzip her richtig ist, dass der Staat mit dem Geld, welches er einnimmt, auch auskommen sollte, sodass ein ausgeglichenes Staatsbudget zunächst einmal in der Theorie, aber auch in der Praxis anzustreben ist. Man darf ja nicht vergessen, dass wir nach wie vor eine Staatsschuld von etwa 2 Billionen Euro haben und wir auch noch nicht dieses Jahr die 60%-Grenze von Maastricht erreichen, sondern wohl erst zu 19 oder zu 20. Da kam man von 80%. Staatsverschuldung werden jetzt dann bei 60% sein. Ich glaube, dass das Thema aber ein Stück weit komplexer ist, aber Sie in der einen oder anderen Analyse auch durchaus nicht völlig Unrecht haben. Also zunächst einmal, was das Thema Trump anbetrifft, muss man differenzierter, glaube ich, herangehen. Es ist richtig, dass wir einen hohen Exportüberschuss von Waren in die Vereinigten Staaten haben. Aber gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass viele Güter selber in den Vereinigten Staaten wie Autos produziert werden und dass die Dienstleistungsbilanz der Vereinigten Staaten positiv gegenüber Deutschland ist, vor allen Dingen im Hinblick auf die Leistungen von Amazon, Google, Facebook und den großen digitalen Giganten, sodass die Gesamtbilanz nicht so aussieht wie die reine Warenbilanz. Darüber hinaus muss man auch feststellen, meine ich, dass die Exportüberschüsse Deutschlands ja zunächst einmal auch ein Produkt unserer Wirtschaftsstruktur sind. Wir haben nämlich nicht allein nur die starken Großkonzerne, sondern auch mehr als 1000 Weltmarktführer im mittelständischen Bereich, gerade im Bau, im Bereich Maschinenbau, Anlagenbau, die sehr gute Produkte herstellen und in der Welt exportiert werden. Ich gebe Ihnen insoweit recht, als dass wir durchaus sprechen müssen über die Frage, ob ein Leistungsbilanzüberschuss von 7 oder 8% langfristig in dieser Größenordnung wirtschaftlich tragfähig ist. Weil was bedeutet Leistungsbilanzüberschuss? Zunächst einmal, dass wir Dienstleistungen oder Waren exportieren und sich das Ausland bei uns verschuldet. Und die Verschuldung des Auslands bei uns hat natürlich auch ein gewisses Risiko. Die Frage ist, können diese Auslandsschulden bedient werden? Wie valide sind diese Forderungen? Also es sind durchaus Fragen, die man betrachten muss. Soll Deutschland mehr investieren im Inland? Ja. Sollten wir mehr tun für die Frage Eigentumsbildung? Auch ja. Deswegen gibt es jetzt beispielsweise das Baukindergeld, damit die Eigentumsbildung von Familien gefördert wird. Wir müssen auch in der digitalen Infrastruktur besser werden, also Glasfaserausbau etc. etc. Nur, Sie brauchen natürlich auch für die staatlichen Infrastrukturmaßnahmen die entsprechenden Kapazitäten und die Voraussetzungen. Aber nochmal gesagt, einfach zu sagen, Deutschland muss sich nur ein bisschen mehr verschulden, dann wird alles gut, wird, glaube ich, nicht der komplexen Gemengelage gerecht.
Geben wir genug Geld für die Solidarität aus, Gesine Schwan?
Als Olaf Scholz, so hatten wir jedenfalls alle den Eindruck, sagte, dass die schwarze Null natürlich das Richtige sei. Es gibt jetzt Leute, die sagen, das hätte er nie gesagt. Also das ist so. Und auch noch hinzufügte ein deutscher Finanzminister, ist ein deutscher Finanzminister, letzteres soll ironisch gemeint gewesen sein, auch egal, haben viele gedacht, ich auch, das ist eigentlich nicht genau das, was wir jetzt wollten. Nun hat er das Argument und sagt, Keynes heißt ja, dass wir in guten Zeiten sparen sollen und nicht ausgeben sollen. Das ist ja keynesianisch und in schlechten Zeiten sollen wir auf Kredit ausgeben. Das heißt, eigentlich wäre das jetzt nicht, kann man ihm, also so argumentiert ja auch Olaf Scholz öffentlich und sagt, also ich bin ganz keynesianisch, jetzt wo es uns so gut geht, da bauen wir Schulden ab, das ist der Punkt. Trotzdem ist es ein großes Problem, was die öffentlichen Ausgaben angeht und die Frage ist eben, wenn wir unsere öffentlichen Ausgaben steigerten und auch unsere Löhne, die haben aber die Gewerkschaften auszuhandeln und die haben sich auch gesteigert. Aber wenn wir die öffentlichen Ausgaben steigerten, dann könnten wir wahrscheinlich auch vor allen Dingen innerhalb Europas mehr Nachfrage schaffen und dann würde auch da die Handelsbilanz sich verbessern. Das stimmt. Und ich glaube im Übrigen, dass dieses Konzept der schwarzen Null, das ganz offensichtlich Olaf Scholz durchaus teilt, mit dem Argument, wir sollten also nicht hohe Zinsen bezahlen, sich in einiger Zeit sehr, sehr in Frage stellen wird bei der Infrastruktur der Kommunen. Ich komme wieder auf die Kommunen. Berlin muss Schulen renovieren und hat dafür kein Geld. Und was ist jetzt der Versuch, möglichst transparente Schattenhaushalte zu schaffen? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Transparente Schattenhaushalte, weil es anders gar nicht geht. Schattenhaushalte sind natürlich nichts Gutes, aber wenn man nicht mogeln will, öffentlich, muss man sie transparent machen. Warum? Wir können die Schulbauten nicht ohne solche, also das sind dann Machinationen, dass öffentliche Gesellschaften das machen und so weiter.
weil wir keine Kredite aufnehmen müssen und weil die Kommunen diese Schuldenbremse bedenken müssen. Das heißt, das ist ein zu einfaches Konzept, denn wenn wir nicht investieren, sind das de facto auch Schulden. Ja, die anderen müssen dann irgendwann später auch investieren. Das heißt, der Haushalt allein ist nicht ein Zeichen für Schulden. Und da stimme ich Ihnen auch zu. Ich glaube, dass die Deutschen sehr wenig solidarisch gehandelt haben und dass genau dieses Problem, was Sie genannt haben, dass wenn wir also diese große Handelsbilanzüberschüsse haben und das heißt also exportieren, aber die anderen können es nicht zahlen, weil sie dann Kredite aufnehmen müssen. Deswegen haben wir dann ja auch die Griechen versucht zu retten, nicht die Bevölkerung, sondern die Banken, unsere, die denen die Gelder gegeben haben. Das ist ja der Mechanismus gewesen, also diese berühmten 90%, die eigentlich an unsere Banken und auch Paribas zurückgeflogen sind. Also wenn man diese Zusammenhänge sieht, war das alles nicht sympathisch. Das ist in der deutschen Öffentlichkeit kaum diskutiert worden. Es ist vor allen Dingen auch in sozialen Medien. Aber die großen Führungsmedien haben das erst jetzt hochgebracht, weil plötzlich erkannt wurde, dass die Zinsen einen Haufen Milliarden brachten, ja, die eigentlich den Griechen geschuldet waren, weil sie hätten das Geld bekommen müssen. Da ist sehr viel Illoyalität gewesen, sehr viel Mangel an Solidarität und das werden wir auch noch spüren. Denn natürlich haben die anderen Länder, die darunter gelitten haben, das viel mehr gemerkt als wir und haben sich nicht mit diesem moralisierenden Zeug abspeisen lassen, dass zum Beispiel ja die hohe Exportquote zeigt, wie tüchtig wir sind oder auch wie sparsam wir sind mit der schwäbischen Hausfrau. Völlig irreführende Ideen und Metaphern, die da eingeführt worden sind. Da haben wir uns nicht beliebt gemacht. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nach vorne gucken, müssen wir wohl gerade auch auf dieser Ebene, wo die Daseinsvorsorge für die Menschen, Sozialwohnungsbau, Schulen und so weiter fehlen und wo Populismus auf diese Weise begünstigt wird, da müssen wir nochmal neu nachdenken und gucken, wie definieren wir das denn, diese Schulden, und sind nicht mangelnde Investitionen de facto auch Schulden? Ja, das ist eben nicht nur haushaltsrechtlich zu tun. Ich möchte einen Punkt noch loswerden. Das ist diese Sache, ein Sprung mit der Identität. Ich stimme Ihnen nicht zu, dass, ich überspitze jetzt, dass man umso solidarischer ist, je mehr man identisch ist mit anderen. Also die eigenen Zwillinge sind nicht unbedingt am solidarischsten miteinander. Und es ist auch nicht so, dass wir nicht mit den Einwohnern von Malediven solidarisch sein können, weil wir merken, dass deren Land untergeht, obwohl wir kulturell und sonst nicht so viel Identität haben mit den Einwohnern von Malediven. Es kommt doch gerade darauf an, dass wir unter der Bedingung von Diversität in uns selbst als Individuen, in einer Gruppe im Land und Europa und global diese Mindestempathie, ich nehme das zurück, wenn es auf der Gefühlsebene ist. Übrigens, der Adam Smith hat eine Theory of Moral Sentiments geschrieben, also die Theorie der moralischen Gefühle, die für diesen austarierten Markt ja der entscheidende ist, für die Invisible Hand. Also wenn wir das nicht schaffen, gerade ohne zu meinen, wir müssen uns ganz identisch sein, dann ist es schlecht. Das ist ja das Argument der Populisten der Rechten, dass sie immer sagen, und daher diese identitäre Philosophie, wir sind eigentlich eine homogene Gesellschaft, die Eliten da oben haben sich abgesondert und wir sind eigentlich homogen, wir homogenen Deutschen gegenüber die homogenen Franzosen und so weiter. Und das ist selbst, das ist sehr kriegstreiberisch, das wollten sie nicht, das ist mir schon klar. Aber das ist die wirkliche Folge des Gedanken. Und ein Punkt noch, also die Linkspopulisten, sprich Syriza, oder? Die haben gerade die Union gerettet, unter anderem, ne? Weil sie geholfen haben, Frau Merkel, die Verträge, Rücknahmeverträge mit Griechenland und so zu machen und mit Spanien zu machen, um diese ganze Sache zu haben. Also ich würde sagen, sehr vorsichtig, wen immer Sie gemeint haben mit den Linkspopulisten, aber wenn Sie damit Syriza gemeint haben, ist eine heikle Kiste.
Vielleicht können wir uns ja darauf verständigen, dass Solidarität Konvergenz förderlich ist, wenn ich identitätsstiftend. Thierry Chopin, bitte.
Oui, merci.
Herzlichen Dank. Ja, was ich damit sagen wollte, im Zusammenhang mit der Identität, war Folgendes. Ich wollte einfach darauf hinweisen, dass es wichtig ist, die Frage der Identität ernst zu nehmen. Ich wollte nicht auf einen Zusammenhang abzielen zwischen Solidarität und Identität. Das heißt, ich wollte nicht damit sagen, ich wollte sozusagen dass die Gleichheit nicht unbedingt in den Vordergrund stellt als Voraussetzung für Solidarität. Ich sehe natürlich, wie vielfältig die europäische Gesellschaft ist und wie komplex und vielfältig sie ist. Natürlich, Homogenität ist keine Voraussetzung für Solidarität. Das wollte ich damit keineswegs sagen. Das war mir wichtig, nochmal hervorzuheben. Natürlich gibt es eine gewisse nationalstaatliche Homogenität und die spielt vielleicht auch eine stärkere Rolle in Mittel- und Osteuropa, denn auch in Polen vielleicht gerade. Polen ist kulturell betrachtet homogener als noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als eine größere kulturelle Vielfalt existierte. Also man muss immer den Kontext schauen. Es gibt ja auch die demografische Panik, die bestimmte Phänomene wiederum auslöst. Da, wo die Frage der Identität wichtig wird, ist, wenn es um die Frage der Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen Sockel geht. Das heißt, Identität ist auch mit Bürgerschaftlichkeit zu tun, hängt damit zusammen. Das heißt, auch formell und juristisch gesehen bedeutet das nicht unbedingt alles miteinander zu vermischen oder zu verwischen und Grenzen verschwinden zu lassen. Es geht darum, eine europäische Bürgerschaft zu begründen, die theoretisch zu einem Gefühl von geteilter Bürgerschaftlichkeit führen könnte und damit zu Solidarität. Das heißt nicht, dass die Grenzen verschwinden sollen. Und Jürgen Habermas hat ja sehr viel und sehr brillant über diese Fragen geschrieben. Juristisch und formell ist das ja in den Verträgen enthalten. Es gibt eine Reihe von Rechten, die damit verbunden sind. Aber führt das automatisch zu diesem Zugehörigkeitsgefühl, zu einem großen Gemeinsamen bei den Bürgern? Und das wiederum die Voraussetzung wäre, solidarischer miteinander zu sein? Es geht ja hier um einen Raum und ich bin eben nicht sicher, dass dieses Gefühl verstärkt wird gegenwärtig. Wenn man das zu schnell wegfährt, so nach dem Motto, das ist eine Frage, die eher politisch zu betrachten ist oder ein politisches Kalkül beinhaltet, dann macht man es sich zu einfach. Also Identität sollte nicht ausgeklammert werden. Das schürt und befördert unter Umständen radikale Kräfte. Auf jeden Fall brauchen wir auch eine Antwort auf die Frage der Identität. Das wollte ich eigentlich damit sagen.
Vielen Dank, Herr Chopin. Mit Blick auf die Uhr. Ich weiß, es gibt noch ein paar Fragen, aber ich würde es fast bevorzugen, wenn jeder von Ihnen versucht, wirklich in 30 Sekunden noch einmal zu sagen, was er heute aus dieser Diskussion mitgenommen hat, wie es weitergehen soll, Solidarität und Konvergenz, Europas Ausweg aus der Krise. Herr Ulrich, wirklich 30 bis 40 Sekunden.
Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis da ist ein ziemlich geflügeltes Wort, was in der politischen Debatte oft gebraucht wird, aber keiner nimmt recht den wirklichen Sinn dieses Wortes wahr, nämlich Solidarität ist keine Einbahnstraße. Das gilt für viele Politikbereiche in Europa, von der Flüchtlingspolitik über die Wirtschafts- und Währungspolitik bis hin zur Frage, wie gehen wir mit kulturellen Identitäten in Europa um. Wir brauchen in Europa eine offene europäische Debatte über diese Fragen. Und wenn wir über Institutionen reden, auch den Mut, sie in Richtung einer europäischen Konvergenz und Solidarität auch zu verändern. Das wünsche ich mir von der Politik.
Perfekte Länge, Herr Piacenek.
Also ich habe den Eindruck, dass wir manchmal zu viel über eine Konvergenz, an einer Konvergenz träumen, dass wir am Ende alle sehr ähnlich sind oder gleich. Nein, Differenzen, auch wirtschaftlich, aber auch politisch, kulturell, können sehr bereichernd sein. Und das könnte uns stärken und nicht schwächen. Und Solidarität bedeutet dabei, dass wir, wenn diese Divergenzen viele Externalitäten haben, viele Nebeneffekte haben, dass wir doch versuchen,
diesen europäischen Raum zu stärken, ohne diese Divergenzen mit zu viel Kraft, zu viel Zwang zu ändern.
Vielen Dank, Thierry Chopin. Eine kleine Conclusion, eine Schlussfolgerung.
Comme mon voisin, en fait, j'étais très sensible dans le débat à la diversité des visions nationales, mais aussi partisanes.
Vielfalt der sur cette Visionen sehr wichtig, auch die Sichtweisen, die man auf Identität und Solidarität haben kann. Ich denke, dass die öffentliche Erwähnung dieser Divergenzen grundlegend ist, wenn man sozusagen eine öffentliche Debatte anregen möchte, die dann auch sozusagen in einem entsprechenden Ambiente vonstatten geht. Dann besteht auch die Möglichkeit, zu einer Einigung zu kommen.
Solidarität verträgt sich nicht mit Schmarotzertum. So interpretiere ich Ihre Aussage, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Damit bin ich einverstanden. Aber Solidarität in Europa und überall muss mit Verschiedenheit umgehen und ist etwas anderes als ein gegenseitiger Vertrag. Solidarität gibt eine Vorgabe in der Erwartung, dass das dann auch von anderen gegebenenfalls honoriert wird. Sicher, man lebt dann in einem Kontext, wo man sich gegenseitig hilft, wo Gegenseitigkeit ein Wert ist, aber ich warne davor, das so in die Nähe eines Vertrags zu bringen. Und ich finde, dass der Grundgedanke, für andere einzustehen, sich um andere zu kümmern, die Verantwortung mit dafür zu übernehmen, wie es anderen geht, eigentlich zu einem menschlichen Zusammenleben gehört, in dem ich gerne lebe. Wer immer die Tendenz hat zu sagen, wenn es dem anderen dreckig geht, ist er selbst dran schuld. Und das war sehr oft die öffentliche These in Europa in den letzten Jahren. Der lebt eigentlich nicht in einer schönen Welt.
Sagt Gesine Schwan, Präsidentin und Mitbegründerin der Humboldt-Viadrina-Governments-Plattform Berlin. Mit ihr diskutiert haben Thierry Chopin, Studiendirektor der Fondation Robert Schumann in Paris, Sebastian Pjuczenek, Vorsitzender des Weimarer Dreiecksprogramms des Polish Institute of International Affairs in Warschau und Volker Ulrich, rechtspolitischer Sprecher der CSU im Bundestag. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Burkhard Birke, nicht ohne Ihnen allen noch ein Zitat von Jürgen Habermas mit auf den Weg zu geben oder eine Frage, um diesen Abend abzurunden. Ein weiter so mit demokratisch entmündigten Völkern, die über ökonomische Anreize zur Ordnung gerufen werden, besiegelt den Zerfall. Wollen wir einen gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum im Interesse der Konzerne oder wollen wir nach Brexit und Trump ein global handlungsfähiges Kerneuropa, weil unsere Nationalstaaten zu schwach sind, als dass jeder von ihnen alleine unsere liberale Lebensform verteidigen kann? Sie hörten eine Sendung aus dem Genshagener Schloss, das Expertenforum Solidarität, Konvergenz, Europas Ausweg aus der Krise, anlässlich der Verleihung des Deutsch-Französischen Journalistenpreises. Wir blenden uns jetzt in das laufende Programm des Deutschlandfunk ein. Sie empfangen uns auf den in Ihrem Sendegebiet bekannten Frequenzen.
Es bleibt mir, Ihnen allen zu danken fürs Kommen nach Genshagen und Sie einzuladen auf einen Empfang im Foyer auf der Schlossterrasse hier bei uns in Genshagen. Vielen Dank fürs Kommen.